vom Nebentisch.
Ja, für mich bitte einmal Austern.
Und ich hätte gerne eine Mogelpackung. Verarsch mich, Baby.
Wär ich ein Möbelstück in den 70ern.
Herzlich willkommen mit dem Sommerhit von 2024.
Echt?
Das ist schon ein bisschen älter, ja.
Was? Ich hatte das heute zum ersten Mal gehört.
Ja. Oh, nee, das ist schon, das Lied ist alt.
Krass.
Hä? Es ist nicht super alt, aber es war letztes Jahr.
Aber wie kann denn das komplett an mir vorbeigegangen sein? Weil sowas wie dieses mit dem Delfin und so, das ist ja alles.
Die Tasse Kaffee ist auch komplett an dir vorbeigegangen.
Ja, das stimmt.
Und der Delfin ist aus 2020.
Aber das, also das große Hai, Hai vom Delfin, das war doch.
Ich weiß auch nicht, ob das 2020 ist, vielleicht ist der auch nicht so alt.
Naja, du trägst solche Hits zu mir. Ich habe von Ballermann und Schlager bekomme ich nichts mit. Außer heute eben bin ich im Auto gefahren, tatsächlich in Bayern. Und dann bei Bayern 3 kam auf einmal vom Eumerer Kurzschluss. Nee, Wackelkontakt heißt das Lied.
Und das ist der Grund, warum das den Weg von mir zu dir nicht gefunden hat, weil das so sehr in den Mainstream geraten, das Lied.
Ja.
Dass ich, das nicht weiter kommuniziert habe, obwohl es witzig ist.
Ja, ich weiß nicht, witzig. Das war ein Wortspiel, ist nicht schlecht. Aber.
Ja, aber die Musik ist gut, kann man gut mitsingen, das ist fühlbar.
Ja, genau, es ist ein fühlbares Lied. Das ist ein guter Begriff.
Kann man gut mit dem Vibe reingehen.
Und dann machst du und das ist natürlich das Beste daran, wenn Menschen.
Absolut.
Oder was auch gut ist, so auf Bayerisch, das ist in so einer Urlaubs-Playlist. Das war so Ab nach Italien-Playlist von irgendwelchen Nutzern selber zusammengestellt auf Spotify. Da war Bushaltestelle oder so, auch von so einer bayerischen Band.
Kenn ich nicht.
Oh, das muss ich dir zeigen. Das ist irgendwas mit so, irgendwas mit Bass im Bus und dann die. Das ist so mit. Mann, das kann ich nicht beschreiben. So einer Mund, wie heißen diese Munddinger? Kazoo, mit einer Kazoo in dem Refrain.
Ah.
Das ist richtig geil.
Okay,
ja.
Wild.
Und war auf Bayerisch, aber.
Klingt noch wilder.
Es ist wild. Ich finde es wirklich, das ist ein gutes Lied. Okay, Überraschung. Im wahrsten Sinne.
Es ist eine Weltsekundärie.
Eine Sekundärie, ja. Ihr habt kein Video dieses Mal, so wie immer, aber, also auch keine.
Aber wir haben trotzdem dreimal gefilmt in den letzten paar Wochen, aber.
Ja. Zeit ist kostbar.
Ja.
Auf jeden Fall.
Und ihr seid es uns nicht wert.
Fast-Premiere haben wir hier. Und zwar, ich sitze hier neben Philipp im selben Raum.
Ja.
Ich würde eher sagen Kammer.
Es ist eher eine Kammer, ja.
Eher eine Abstellkammer.
Die ganze Wohnung ist eine einzige Abstellkammer.
Aber man muss auch sagen, ich habe dich überrascht.
Kann ja, das.
Es ist,
man muss auch sagen, ich bin ja ein großer Fan von Überraschungen, nicht? vor allem in meiner eigenen Wohnung, weil meine eigene Wohnung ist eigentlich immer in einem fragwürdigen Zustand. Und der einzige Moment, wo ich anfange, diese Wohnung aufzuräumen, ist, wenn sich Besuch ankündigt. Und das ist, ich arbeite mich praktisch in meinem Ordnungsmodus, der ist ganz stark besucherzentriert. Das heißt, ich räume immer dann auf, wenn ich Besuch bekomme. Und je länger ich keinen Besuch bekommen habe, und jetzt kommt auch noch dazu, dass ich ja gerade aus dem Urlaub kam, in den Urlaub geflogen bin, wo man so alles auseinanderreißt und irgendwie umsortiert. Und es sieht aus, wie es aussieht. Also herzlich willkommen bei, wie heißt das mit dem, wo die so reingehen in Wohnungen und die entrümpeln.
Goodbye, Deutschland.
Nein. Aber was war das, so eine RTL2-Sendung?
Der Trödeltrupp.
Trödeltrupp. Der könnte hier langsam mal durch.
Aber beim Trödeltrupp sind die Sachen älter. Weil die sehen Sachen, sind aussortiert, aber erst 2 Jahre alt. Die sind wie neu eigentlich.
Ja.
Und liegen in irgendeiner verstaubten Ecke. Nein, ich will es gar nicht bashen, tut mir leid. Aber es war offensichtlich schon länger niemand mehr bei Philipp zu Besuch.
Das stimmt eigentlich tatsächlich auch nicht.
Nein, aber es ist so lustig, weil so verschieden ist es ja. Manche Leute räumen die Wohnung perfekt auf vorm Urlaub, damit wenn du zurückkommst, du das Gefühl hast, wie du kommst jetzt in ein neues Hotel.
Ich weiß. Aber, also mein...
Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt.
Ich muss sagen, die Idee hatte ich auch und die Idee finde ich schön, dass man, wenn man zurückkommt und denkt, oh, ist alles aufgekommen.
Aber wer soll es machen?
Es muss jemand machen und noch da kommt halt noch eine zweite Komponente mit dazu und die ist, ich hasse Packen und ich hasse Urlaubsvorbereitung.
Ja, gut,
ich finde alles an dem Prozess vor dem Urlaub eine Qual. Was ich dafür super empfehlen kann, sind 2 Apps. Einmal die App Tripit und die App Packer.
Die erste ist für Drogen und
genau.
Die zweite?
Und die zweite verpackt die. und diese Apps können miteinander sprechen, wenn ihr euch da einen Account macht. Und Tripit ist eine App, da könnt ihr, wenn ihr so Buchungen gemacht habt übers Internet, dann kriegt ihr meistens eine Bestätigungsmail. Und diese Bestätigungsmail könnt ihr dann praktisch direkt weiterleiten an die App. Die App liest die Mail aus und erstellt euch den Reiseplan, wo dann drin steht, wann ist euer Flug, wo ist das Hotel, das ihr einchecken müsst.
Das ist cool.
Du hast den ganzen Plan in der App, das ist mega cool. Und dann gibt's diese Packer-App. Die könnt ihr verlinken mit dem TripIt-Account. Und die checkt automatisch, wo fliegt ihr hin, wie lange seid ihr unterwegs. Die weiß, wie ist das Wetter vor Ort. Nee. Die fragt dich, was ist dein der Purpose of Travel? Also bist du da für Business? Bist du da zum Spaß? Gehst du auf Konzerte
machst
und so
weiter?
Machst
du 2-3 Mal Sport, sowas auch,
oder? Machst du 2-3 Mal Sport, hast du einen Hund dabei, hast du ein Kind dabei und so weiter. Das kannst du alles ankreuzen am Anfang und erstellt dir dann automatisch die Packliste. Und seit ich diese App habe, packen dauert nie länger als eine halbe Stunde.
Das ist geil.
Und ich habe noch nie was vergessen.
Das ist echt, also das klingt nach einem Problemlöser.
Das ist ein richtiger Problemlöser, diese 2-App-Kombination.
Aber ich muss auch sagen, ich habe wirklich, also ich habe Packen auch immer gehasst, weil irgendwas, man hat das Gefühl, man bereitet sich vor, man hat Listen, oder sagen wir, Freunde haben Listen und teilen sie mit einem und du packst und du fährst zum Flughafen und denkst, ich habe was vergessen. Ich habe safe irgendwas vergessen. Aber die letzten 2-3 Urlaube von mir habe ich aus dem Kopf gepackt und nichts vergessen. Und das ist einfach geil.
Das ist bewundernswert.
Was ich aber mal vergessen hatte, waren tatsächlich, und das ist essentiell, bei meinem letzten Madeira-Urlaub, also der nächste steht übrigens in 2 Wochen an, endlich wieder auf diese geile Insel. Beim letzten Mal hatte ich einfach meine Flipflops vergessen und dann habe ich mir Adiletten auf Madeira gekauft und die habe ich bis heute. Das ist eigentlich voll geil. Du hast so ein Andenken, was ich jeden Tag an den Füßen habe. Das ist richtig krass.
Ja, also bei so den meisten Sachen ist die Devise sowieso, lässt sich durch Geld lösen. Ja. Aber beim Reisepass hört das zum Beispiel auf.
Hängt vom Land ab vielleicht.
Der sollte auf jeden Fall dabei sein.
Kolumbien.
Da soll der dabei sein. Und solche Sachen. Aber mit dieser App super easy. Aber führt halt dazu, dass ich jedes Mal eine halbe Stunde vor Abfahrt packe. Dementsprechend bereit.
Ja, auch. Also halbe Stunde vor Abfahrt packen, das klingt für mich wie der Vorhof zur Hölle. Dieser Druck, der da entsteht. Und dann findest du was nicht. Was ist, wenn du deinen AirPod-Case auf einmal nicht findest? Neu kaufen.
No risk, no fun. Naja, ich kann nicht, generell habe ich Probleme, auf Deadlines hinzuarbeiten, ohne dass da Druck dahinter ist. Also ich brauche wirklich einen Zeitdruck. Wenn man mir jetzt sagt, bei der Bachelorarbeit zum Beispiel war es auch so, ich hatte 6 Monate Zeit. Okay, 6 Monate. Rate mal, wer in 2 Wochen diese Bachelorarbeit geschrieben hat und wo diese 2 Wochen waren.
Das ist ja nur effizient.
Ja, aber du hast ja 5 Monate und 2 Wochen hast du ja Stress.
Aber wenn du die Bachelorarbeit verkackst, gibt dir noch einen zweiten Durchlauf, den du machen könntest, oder? Beim Flieger,
True.
Also die Ernsthaftigkeit von einem Urlaub ist weitaus höher als
so gesehen. Ja, das stimmt. Aber ich kann so Sachen, die mir keinen Spaß machen, nur mit Druck.
Das kann ich aber auch verstehen.
Und dadurch, dass ich halt jetzt weiß, durch die App und so, ist das alles geregelt und alles funktioniert perfekt.
Mhm. Aber es muss auch alles da sein, wo du es vermutest.
Genau, muss aber auch der Zeitraum mittlerweile so knapp vor Abflug sein, damit der Druck da ist.
Hm. Aber wie viele Stunden vor Abflug erscheinst du am Flughafen?
Das ist jetzt halt immer voll entspannt. Dadurch, dass ich ja da arbeite, gehe ich voll oft, weil ich habe die Tendenz dazu, viel zu früh am Flughafen zu sein.
Hier ist doch super. Wenn du dann was nicht findest, hast du nämlich Puffer.
Theoretisch habe ich Puffer, genau. Aber meistens fahre ich jetzt einfach noch ins Büro, trinke einen Kaffee und fahre dann entspannt rüber.
Mega cool, ja.
Und gut. Kann das dann... Weil mein Problem ist ja diese Stunde Fahrzeit, wo ich nie einschätzen kann, was irgendwie passiert, wo ich irgendwie hin muss. Mittlerweile Parkplatzsuche ist ja dann auch kein Stress mehr.
Ja, das ist so geil. Du parkst dann auf deinen Mitarbeiterparkplatz.
Ja, genau. Ja.
Das ist so cool.
Und dann kannst du einfach rüberlaufen und bist praktisch schon im Terminal.
Es hat Vorteile am Essen.
Haust dir dann noch mit Rabatten irgendwie was zu essen rein und... das ist schon ganz cool.
Was sind diese Rabatten? Nein, Spaß. Was? Guck mal, also wenn wir jetzt mal so deine Vision, deinen Traum anschauen, Musikproducer zum Beispiel zu sein, ich muss kurz ausholen. Bevor wir aufgenommen haben, ich hab Philipp auf WhatsApp geschrieben, hast du Content oder so? Ich baue jetzt dann auf und dann habe ich bei ihm geklingelt. Weil ich muss ja aufbauen bei dir. So, und die Idee war, ich überrasche ihn jetzt, und er war einfach direkt vor Aufnahme noch am Flugsimulator spielen. Ja. Und dann habe ich gesagt, zeig mir eine Landung. Hat er den Flughafen ausgewählt, auf dem er nicht landen darf. Die Mission ist am Ende auch gescheitert, aber die perfekte Landung rausgehauen. 1000 Knöpfe, also wirklich, man sieht auf diesem Bildschirm, das ist mir nicht so bewusst gewesen, ungefähr 200 verschiedene Knöpfe, und dann hat er noch so einen, so einen Schubhebel, den man so langsam vor und zurückziehen kann, richtig mit Widerstand, das fühlt sich sehr geil an. Und Knöpfen, die man halt selber belegen kann, auf zwei Seiten. So, und oder rechts halt den Joystick mehr oder weniger.
Der hat aber auch noch Knöpfe drin.
Eben, der hat auch noch Knöpfe. Und es sah ultra komplex aus. Und ich verstehe, warum du sagst, es ist nah an der Realität. Ich meine, das sind die echten Cockpits, so die echten Geräusche aus dem Cockpit, so. Und
das meinte ich mit, das sind tausend, also und das war jetzt ein kleines Flugzeug. Aber wenn du in die 747 oder so einsteigst, die ist ein einziger Knopf. Also
das wäre ein einfach.
Milliarden-Knopf-Panel, würde ich sagen. Ja. Und jeder Knopf ist halt belegt. Und jeder Knopf macht genau das, was er machen soll.
Ja, das ist, also allein vom Zuschauen dachte ich mir schon, das ist ja schon ein enormer Wissensschatz, den du da aufgebaut hast. Warum darauf nicht aufbauen und Pilot werden? Jetzt mal im Ernst.
Ich habe tatsächlich schon mehrfach mit der Überlegung gespielt, mir Pilotlizenz zu machen.
Das Problem, Piloten sind doch gesucht, oder nicht? Oder ist
nicht so wirklich.
Nicht?
Das Problem am Pilotsein, warum mich das immer nie wirklich gereizt hat, so Start und Landung sind cool, aber ansonsten bist du ja nur Busfahrer.
Und was ist daran falsch?
Ist halt sau langweilig. Du sitzt ja dann 8 Stunden da.
Ist dein jetziger Job denn manchmal nicht? Also der ist spannend immer.
Nee, aber ich kann aufstehen, ich kann zur Kaffeemaschine gehen.
Du kannst doch aufstehen als Pilot, oder? Du bist ja ein Co-Pilot.
Ja, man kann nur einer von beiden aufstehen.
Glaubst du, die haben schon während dem Flug manchmal mit den Stewardessen Sex?
Ich glaube schon.
Oder? Es ist ja langweilig, wie du gesagt hast. So, man kann sich ja nicht beschäftigen.
Ja, wobei, die sind halt immer zu zweit im Cockpit. Das ist natürlich schon...
Ich meine, im Wort Cockpit kommt ja schon Cock vor.
Ja.
Das kommt eigentlich davon...
Also ich will nicht wissen, was auf so Privatjets, was da so abgeht.
Aber da ist das Personal, also da sind ja weniger Leute.
Sind weniger Leute. Ist auch mal ein Leerflug dabei. Also ich könnte mir vorstellen, These, ja. 80% der Piloten sind Mitglied im Mile High Club.
Was ist der? Ah, Mile High Club ist im Flugzeug Sex haben, ne?
Sex gehabt zu haben, ja.
Sex gehabt zu haben. Plusquamperfekt. Oh, ich habe einen Witz mitgebracht, wenn wir gerade bei dem Wort Plusquamperfekt sind. Denn ich habe, also habe ich mir aufgeschrieben, weil, ja, wie gesagt, sonst habe ich keinen Content, aber den habe ich mir aufgeschrieben. Und zwar, welche Zeit, also du musst jetzt nicht antworten, du sagst einfach, hä, oder was, oder okay. Keine Ahnung. Nee, sag keine Ahnung. Welche Zeitform ist eigentlich, er war pünktlich am Bahnhof gewesen?
Keine Ahnung.
Bus kam perfekt. Oder? Ist schon lustig.
Bus kam perfekt. Dass du den ablesen musstest.
Nee, konnte ich mir nicht merken. Die Einleitung musste stimmen.
Aber du wusstest die Pointe ja noch.
Ja, wegen dem Wort plus kam perfekt. Aber Bus kam perfekt ist schon ist ein Burner. Ich mag den. Okay, zurück zum Thema.
Die Landung war perfekt.
Die Landung war perfekt. Und dann dachte ich mir wirklich so, ist das nicht ein geilerer Job, als am Schreibtisch zu sitzen? Der Sitz alleine ist schon bequemer wahrscheinlich.
Der Sitz ist wahrscheinlich schon
bequemer. Du hast mehr Nervenkitzel, du bist einfach, du reist halt um die Welt, so als Job. Ist das nicht irgendwie cool?
Ich glaube, das verliert voll an Reiz.
Das Fliegen an sich verliert bestimmt an Reiz.
Das weiß ich gar nicht.
Nee, doch schon, aber du, sagen wir, du hast wirklich verschiedene Routen ständig. Dann, du hast da auch mal Off-Days. Und dann siehst du so andere Städte und ist doch
voll. Ja,
und
dann bist du irgendwie so jemand, der fliegt den ganzen Tag München, Köln.
Ja, das ist scheiße.
So wie ich nächste Woche.
Wie? Du bist Pilot?
Nee, aber ich...
Das ging ja schnell.
Ich bin in Köln am 1. Mai für das
DFB-Pokalspiel. Yes. So wie letztes Jahr.
So wie das.
Wieder im selben Hotel wie die Spielerin?
Ich bin zumindest im selben Hotel. Ich weiß nicht, was die Spielerinnen machen. Mal gucken.
Vielleicht haben die den Podcast gehört und gehen jetzt vor uns. Ja, Stalker Nummer 1, also ich bitte dich.
Das war ein Zufall beim ersten Mal.
Genau,
ja, war ein Zufall. Und das ist einfach das nächstgelegene Hotel.
Du hast es authentisch rübergebracht, dass es ein Zufall gewesen hätte sein sollen, ja, aber...
Finde ich auch.
Ja, aber, ich fände es irgendwie cool, aber dann... Okay, jetzt ich spreche jetzt was an, was ich eigentlich off-Mic ansprechen wollte, aber ich bin jetzt hier seit... Nicht lang, gestern Abend angekommen, heute ist heute. So, also bin ich ungefähr nicht mal 24 Stunden hier und habe schon im Radio, wie auch aus Erzählungen meiner Familie und von einfach der Stimmung, wie es hier so ist, muss ich wirklich sagen, in dieser Region, und den Eindruck hat man ja früher auch schon, hatte ich schon, und jetzt, wo ich hier nicht mehr wohne, merke ich das viel mehr, die Menschen sind unglaublich negativ hier. Und ich glaube, jedem, der mal woanders lebt, tut das gut. Also ich habe das Gefühl, dass es mir richtig gut getan hat, wegzuziehen. Es hängt eben nicht, also gar nicht irgendwie negativ gemeint wegen Freunden und Familie, wobei auch da Abstand oftmals gut sein kann, sondern einfach wegen den Menschen hier. Die sind ohne Witz, da wo ich jetzt wohne, die Leute sind netter, die lachen dich mal an, die grinsen, wenn sie vorbeigehen. Die Putzfrau in unserem Fitness grüßt mich jedes Mal mit so einem breiten Lächeln. Dabei hat die einen scheiß Job.
Aber so, ein Schweizer Gehalt.
Ja, aber das Schweizer Gehalt in der Schweiz ist ja auch nur ein Gehalt.
So, stimmt auch wieder.
Also es ist wirklich, die Leute dort sind einfach anders. Und es ist so eine positive, nette Umstellung. Und du kommst hier an, so bezeichnet im Supermarkt, das größte Regal ist Alkohol, weil du musst ja irgendwie diesen ganzen Frust, den du mit dir rumschleppst, musst du ja ertränken. Dann wird über die Fußballmannschaft geredet. Also ich spiele am Sonntag das erste Mal mit all meinen drei kleinen Brüdern zusammen im selben Team Fußball. So ein Live-Goal, was ich schon seit Ewigkeiten habe und irgendwie gar nicht mehr gedacht habe, dass es nochmal real wird. Und jetzt haben wir uns alle vorbereitet und das wird real und haben so erzählt ein bisschen über manche so über Gegner, über Schiedsrichter, wo ich mir also denke, Alter, das sind so unausgeglichene, kaputte Menschen, die dann ihren Frust an anderen auslassen. Aber irgendwie, wenn ich zurückdenke an meine Fußballerzeit hier, kommt mir das so bekannt vor. Und dann, ach, keine Ahnung, es ist, mir fällt es vielleicht jetzt viel mehr auf als früher, weil ich Teil dessen war. Aber
ich glaube, es
Philipp wird Pilot, reiß auf die Welt, geh hier einfach weg, das ist gut.
Ich glaube, es ist ein Stück weit selektive Wahrnehmung, weil du halt hier viel mehr vernetzt bist, also die Masse an Leuten kennst und dann hast du halt so dieses durchschnittliche Ding, du hast nicht so diese einzelnen Begegnungen irgendwie am Tag mit Fremden, wobei schon auch. Ich glaube, es ist nicht so schlimm, wie du es gerade wahrnimmst.
Ich glaube,
dass es aber generell vor allem in Bayern ist so diese Grundhaltung einfach eher negativ.
Ja, also
sobald du halt schon, ich finde Köln, obwohl ich da jetzt einfach nur so zwei, dreimal war, aber da finde ich es halt, und das habe ich ja letztes Jahr schon im Podcast erzählt, wenn du einfach nur in der U-Bahn sitzt oder in der S-Bahn sitzt und dich labert irgendjemand an und fragt, wie deine Kopfhörer funktionieren und ob du damit zufrieden bist. Sowas würde dir halt hier nie passieren. Das ist, glaube ich, so ein Mentalitätsding.
Ja, und das ist doch das, also beschreibst doch dann, du bestätigst das ja dadurch. Und ich stimme dir zu, in einer gewissen Form ist natürlich meine Wahrnehmung verzerrt, weil ich zum Beispiel hier ja auch mehr mit wie Bekannten von Bekannten in Kontakt kommen würde, auf eine andere, vertrautere Weise, als wenn ich nur wie Arbeitskollegen habe und nicht ganz so, früher war man irgendwie auch mehr draußen, habe ich das Gefühl. So, jetzt bin ich in einer Beziehung und mache lieber was mit meiner Partnerin in Ruhe, ein bisschen abgeschieden und sowas eher. Also man ist schon weniger in der Gesellschaft. Auf jeden Fall. Deswegen ja, selektive Wahrnehmung in einer gewissen Form, aber es ist in einer gewissen Form sogar eine viel objektivere Wahrnehmung, als du sie als Teil dessen sein kannst. Also ich kann da jetzt besser von außen drauf gucken. Ich kann mich erinnern, eine Freundin von uns, eigentlich eher von dir, mit der warst du auch in Barcelona, die hat auch mal gesagt, dass die Leute hier, gerade in dem Landkreis, so Lästermäuler sind und alle sich das Maul zerreißen über andere, weil jeder jeden kennt und so. Und als ich darauf geachtet habe, ist mir auch aufgefallen. Ich meine, ich mache das Gleiche gerade.
Aber da ist halt die Frage, wäre das nicht in der Region, wo du jetzt bist, auch so, wenn du das gleiche Netzwerk hättest? Also wenn du genauso tief in den Locals wärst, die da halt schon seit 20 Jahren wohnen, ob die da nicht genauso vernetzt sind und genau die gleichen Sachen machen.
Ich
glaube, dass du diese Insights halt nur an einem Ort kriegst.
Anhand der Mentalität würde ich sagen, nein. In einer gewissen Form ist, glaube ich, gibt es überall eine kleine oder große Lästerkultur. Oder halt so, bestimmt, dass man über Leute redet. Ja. Ich mache das eigentlich nicht so gern.
Aber ich mache das regelmäßig auch öffentlich. Könnt ihr gerne mal in meinem Forum vorbeischauen.
Nennt man Facebook. So, deswegen wurde es erfunden eigentlich. Ja, ich will es auch gar nicht die ganze Region hier bashen, aber ich habe das Gefühl, dass es mir mega gut getan hat, hier mal rauszukommen. Deswegen wollte ich das dir einfach mal mitgeben.
Und damit haben wir die letzten Hörerchen auch noch verloren, die alle hier aus der Region sind.
Wir können ja umziehen und uns weiterhören. Ja, das ist ja alles möglich.
Nee. Ja, aber doch, also
ja, glaub mir einfach.
Die Mentalität hier ist schon eigen. Also ich habe es jetzt auch wieder mit Saudi-Arabien gemerkt. Das war schon auch irgendwie, die waren so nett da. Generell, ich glaube, bevor ich jetzt irgendwie mehr über Saudi-Arabien erzähle.
Aber wir wollen mehr hören über Saudi-Arabien.
Genau, aber bevor ich mehr erzähle. Es gibt in dem Land viele Probleme. Pressefreiheit, Todesstrafe, Sachen, über die man definitiv reden muss. Aber ich hab halt absolut nur Positives erlebt in Saudi-Arabien.
Ja.
Aber es gibt Sachen, die sind nicht gut in diesem Land und über die muss man sprechen. Aber es war wirklich krass zu sehen, wie dieses Land aktuell dasteht und auch stellenweise so, dass ich wirklich mich gefragt habe, wie sehr habe ich hier gerade eine Marketing-Experience von Saudi-Arabien.
Ja.
Und
aber da muss man so sagen, in jedem Land ist das so, als Touri bist du in anderen Ecken, als wo die Problemviertel sind und so, weil die wollen, also das Land will ja nicht, dass du dort bist, sonst würdest du nicht wiederkommen.
Ja.
So. Also es ist schon normal, dass du als klassischer Tourist sicher nicht da bist, wo du in erster Hand oder aus erster Hand Probleme erfährst und mitbekommst. Da bist du nur sehr selten, glaube ich.
Ja, ich glaube auch. Also angefangen mit, wie wir da hingekommen sind. Wir sind mit dem Flugzeug hingekommen.
Ich wollte gerade sagen, ich rate.
Wir sind in Jeddah gelandet und der Flughafen...
Was?
In
Jeddah?
Ja.
Das ist ein Planet einfach von... Nee, das ist eine Stadt von Star Wars auch.
Ist auch eine Stadt in Saudi-Arabien. Und das ist der internationale Flughafen, der am nächsten an Mekka ist. Also diese ganzen... ich glaube, jeder Moslem soll ja irgendwie mal einmal in seinem Leben... nach Mekka und da um diesen Würfel laufen.
Ja.
Und die kommen auch da alle mit einem an. Das heißt, es ist ein Flughafen, der zwar auf Tourismus ausgelegt ist, aber auch
wahrscheinlich, oder?
Schon sehr groß, aber auf eine andere Art von Tourismus.
Bist du die Route vorher im Flugsimulator geflogen? Sei ehrlich.
Ja.
Ja, ich wusste es.
Wir sind über Athen geflogen. Ich bin sowohl München, Athen als auch Athen, Jeddah schon geflogen. Ja.
Ah, ich wusste es doch. Hätte ich auch gemacht, ehrlich gesagt.
Ja, aber es war dann witzig, als dann das Flugzeug da so angedockt hat, beziehungsweise da beim Ankommen habe ich es nicht so gesehen, weil es war dunkel, aber beim Losfliegen wieder, habe ich gesehen, da habe ich auch schon mal geparkt.
Ja, geil. Das ist wie mit GTA, habe ich mit meinem Bruder erst drüber geredet, dass wenn du GTA viel gespielt hast und du siehst irgendwie einen Film, der in L.A. spielt, denkst du dir so, da bin ich schon mit dem Flugzeug reingeflogen, ja. Oder hier habe ich schon eine Nutte im Kofferraum verprügelt, weil es solche Sachen halt.
Ja. Aber so war das da auch. Und dann sind wir da...
Was jetzt genau?
Dass ich da ein Wiedererkennungsding hatte und schon mal eine Nutte im Kofferraum verprügelt habe.
Gibt's aber keine, oder? Es gibt keine Prostituierten.
Nein. Genau, aber du kommst halt eben an und du kommst da an gleichzeitig mit den Leuten, die eben nach Mekka wollen. Und das Besondere ist irgendwie, es gibt direkt, wenn du ankommst, so einen Raum, wo die Leute da, die nach Mekka wollen, irgendwie weggehen und sich umziehen. Und auf einmal laufen die nur noch in so Handtüchern rum.
In Handtüchern? Sandro Wagner hat dieses Bademäntel wenigstens noch gesagt, aber...
Es sieht aus wie zwei Handtücher. Also du hast einmal so ein Ding um die Hüfte geschlungen und dann so ein zweites Tuch, was hinten über den Rücken, über die Schulter wieder nach vorne geht.
Ja, ich kann es mir vorstellen, doch, ja.
Es sieht wirklich sehr basic aus und ich habe das im Nachhinein dann gegoogelt, aber natürlich die Hälfte wieder vergessen. Es ist anscheinend so ein traditionelles Gewand, was man irgendwie in Vorbereitung auf dieses Event oder was auch immer das ist, macht. Das heißt aber, dass du als... Ich habe mich damit vorher ja praktisch gar nicht auseinandergesetzt. Du kommst da erstmal hin und sagst, okay, hier läuft was ultra-traditionelles ab und was denen extrem wichtig ist. Und du bist hier als blöder Touri mehr oder weniger und du hast sofort das Gefühl, scheiße, ich will jetzt auf keinen Fall irgendwas falsch machen.
Ja. Sind, also nur kurze Frage zu den Bademänteln, zu den Tüchern. Das ist wirklich so, also kann man sich so vorstellen, als wenn, also das Hüfttuch wie so ein Badetuch quasi.
Ja.
Und das legen sie sich an direkt nach dem Flug.
Ja, also es gibt...
Weil dann riecht es ja ultra nach Sackschweiß dort.
Gibt einen extra Raum, glaube ich.
Die gehen vorher nicht duschen, meinte ich.
I don't know, ich war ja nicht in dem Raum und ich weiß auch nicht, wo die das gemacht haben. Ich habe nur gesehen, auf einmal laufen die ganzen Leute in dem Ding rum.
Ja.
Aber es gibt wohl so einen Grenzbereich praktisch um Mekka. Und sobald der überschritten wird, soll man sich praktisch irgendwie umziehen.
Nochmal?
Nee, das ist dann dieses eine Ding. Und das ist, das kann dann entweder am Flughafen gemacht werden, aber es gibt wohl auch Airlines, die das dann im Flug schon aussagen und dann können die sich im Flugzeug umziehen.
Ah, krass, ja.
Fly
Emirates wahrscheinlich.
Keine Ahnung. Oder eher Saudi Air oder sowas. Und genau, das war so, du kommst an und du hast erstmal das Gefühl, ich will hier auf keinen Fall was falsch machen. Und dann fängt aber sofort die positive Experience an. Wir sind, glaube ich, zwei Gänge weitergegangen, halt einfach Richtung Ausgang. Und auf einmal stehen Leute mit so einem Saudi-Arabien-Schild. Und das waren nicht Leute, das waren die wunderschönsten Frauen, die du dir vorstellen kannst.
Okay, das war, glaube ich, eine Marketing-Experience.
Das war 100% eine Marketing-Experience. Wahnsinn waren die schön, das waren eine 14 von 10. Unrealistisch schön, perfektes Englisch, aber gleichzeitig Locals. Und haben gefragt, ja, seid ihr für Formel 1 da? Und dann gesagt, ja, ja. Und dann, ja, kommt einfach mit mir mit, ja, hier lang, da lang, irgendwie so weiter.
Und dann hast du sie im Kofferraum verbracht.
Nein. Und dann standen wir irgendwann vor der Passkontrolle und haben gesehen, ah, oh, krass, voll die lange Schlange. Und dann kommt halt der nächste Typ an, auch mit so einem Formel 1, ja, seid ihr für Formel 1 hier? Und dann, ja, ja, wir sind für Formel 1. Ja, kommt einfach mit mir mit. Und dann sind wir da vorbeigegangen, irgendwie zu so einem VIP-Passport-Check, waren innerhalb von 48 Sekunden durch die Passkontrolle.
Einfach nur, weil die Formel 1 guckt.
Genau.
Man hat es wahrscheinlich, also der Philipp hat gerade ein T-Shirt an mit, ich sag mal, 12 Sponsoren, die ich jetzt erkennen kann.
Wenn nicht.
Und einem Petronas-Logo. Das ist dieses, was er jetzt schon erzählt hatte, die Kollaboration zwischen Adidas und Mercedes.
Yes, aber das hatte ich da nicht an, da war ich einfach ganz normal gekleidet. Aber die und Tatsache, dass wir weiß waren, hat, glaube ich, gerecht.
Stimmt, in Saudi-Arabien gibt's gar nicht so den klassischen Tourismus so stark, oder?
Noch nicht. Und ich glaube, es wäre auch nicht die Zeit, es ist wahrscheinlich dann eher so ein Winterding. Wir waren echt spät dran für Dasein, aber halt wegen dem Rennen.
Okay, sorry, ja.
Deswegen, das war super entspannt. Dementsprechend war die Experience sowohl beim Zoll dann und natürlich auch alles, was danach kam, sehr entspannt. Waren dann im Hotel, das Hotel auch mega easy, sehr schön. Und haben beim Rausgehen schon gemerkt, hui, ist ein bisschen warm hier.
Wie viel Grad hat es?
Also wir hatten einen 7 Stunden Aufenthalt in Athen. Und in Athen hatte es so 22 Grad. Und da war uns schon gut warm und wir sind dann relativ schnell auf T-Shirt runtergescaled, während die ganzen Locals da einfach Jacken an hatten.
Also 22 Grad.
Es war wirklich absurd, die waren angezogen, als hätte es minus 8 Grad. Die hatten nicht so Frühlingsjacken an, die hatten Jackenjacken an. Es war kurz vor Mütze, Schal, Handschuhe.
Ja, wir sind in Athen etwas wärmer.
Es war ganz komisch. Aber wir haben gedacht, okay, erst war unsere Strategie, so lange wie möglich den Pullover anhalten, damit man sich schon mal so ein bisschen dran gewöhnt, dass es heiß wird.
Ja, ja.
Hat genau 1,5 Stunden gedauert, bis wir
das ist doch relativ lang entlang. Eigentlich, weil ich bin da sehr...
Das meiste davon war die U-Bahnfahrt.
Ah, okay.
Und dann, sobald wir einmal bergauf gegangen sind, haben wir die Idee über Bord geschmissen.
Wie, darf ich kurz fragen, ihr wart 7 Stunden bei Aufenthalt und seid aber weggefahren vom Flughafen nochmal?
Ja, genau, wir haben unser Gepäck aufgegeben, damit wir das nicht rumtragen müssen und dann sind wir einfach in Athen raus.
Ja, ihr habt es so irgendwo liegen lassen, weil ihr habt es einfach aufgegeben.
Ja, wir haben es in die Mitte gelegt, da ist es meistens am sichersten.
Was soll's?
Das wird dann relativ hochqualifiziert abgeholt. Ja. Und haben dann gedacht, wir nutzen die 7 Stunden und schauen uns Athen an.
Und habt ihr echt ein bisschen...
Ja, wir waren dann bei der Akropolis, waren dann da irgendwie noch, noch essen abends und sind dann wieder zurück zum Flughafen. Der Flug ging, glaube ich, um 11 oder so.
Ich tue gerade überrascht, aber ich habe es in deiner Story gesehen.
Stimmt. Ja. Ich war noch in so einem Olympiastadion von halt
genau, das
uralt Olympia. Ja. Das war auch cool.
Du hast ja gesagt, du fliegst nach Saudi-Arabien, auf einmal postest du ein Foto aus Athen. Ich dachte mir so, hä? Was? Warum bist du denn in Athen auf einmal? Aber dann... Ja, du hast halt einfach nicht erzählt gehabt.
Ja, nee, es war einerseits die günstigste Flugkombination dahin, aber andererseits fand ich es auch ganz cool, weil ich hatte jetzt nicht vor, irgendwie mal eine Woche nach Athen zu fliegen. Ja. Und wenn man dann schon mal da ist, kann man sich das ja anschauen. Und so 7 Stunden ist cool, 3 Stunden wäre super nervig gewesen. Bei 3 Stunden gehst du nicht raus, da wartest du einfach nur.
Ich habe jetzt genau das auch so ein Problem, und zwar auch Rückflug von nach meinem Madeira-Urlaub, 7 Stunden Aufenthalt. Hast du Tipps, was man sich zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens in Frankfurt anschauen könnte?
Ich habe tatsächlich einen Tipp.
Echt jetzt?
Und zwar, also das habe ich in Dubai mal gemacht, aber das geht safe in Frankfurt auch. Es gibt Flughafen-Lounges, die nicht an Airlines gekoppelt sind, sondern die du einfach buchen kannst und so bei Get Your Guide oder sowas.
Aha, okay.
Und die buchst du dir halt für einen Tag und dann hast du gratis Essen, du kannst dich da ein bisschen hinchillen.
Okay.
Gratis Getränke, natürlich gratis nur in dem Sinn, dass du hast ja Eintritt bezahlt für die Lounge.
Ja, ja, ist okay.
aber das haben wir damals in Dubai gemacht, als wir da auch eben ungefähr gleiche Zeitspanne und gleiche Uhrzeit verbracht haben. Und dann war das da eigentlich völlig entspannt und cooler. Das war da nicht teuer, das waren 50 Euro, glaube ich.
Okay, und das Hotel, ich habe gedacht, das war meine Schuld, das gebe ich zu, das kann ich nicht auf meine Freundin schieben. Wir haben uns so gedacht, hey, wenn schon langer Aufenthalt, dann Hilton Hotel am Flughafen. Ja, dann habe ich schon kommuniziert, ja, wir sind dann im Hilton voll gut, so bla bla. Dann wollte ich nochmal, wir sind jetzt kurz vor Reise quasi nochmal checken, wann ist der Check-in und so, das Hotel nochmal angucken. Keiner von uns hat die Buchung gefunden, ich rufe beim Hotel an, nee, hier ist niemand unter ihrem oder ihrer Freundin ihren Namen und wir haben vergessen zu buchen. Gott sei Dank, weil ich wollte stornieren. Es war wirklich eine dumme Idee. Du kommst um kurz vor, okay, sagen wir um 10 Uhr abends an. Sagen wir, der Flieger hat Verspätung und so, dann noch später. Dann gehst du kurz vor Mitternacht, kommst du beim Hotel an, schläfst 3 Stunden und gehst wieder zum Flughafen. Ach, dafür zahlst du dann 100 irgendwas.
Das reicht ja nicht bei einem Hilton. Du bist ja bei 250, 300 safe.
Eine so dumme Idee gewesen von mir und ich bin so froh, dass wir nicht gebucht haben, aus irgendeinem Grund. Und deswegen, diese Lounge, das klingt für mich schon wesentlich attraktiver.
Ich weiß nicht, ob Frankfurt eine hat, aber ich könnte mir vorstellen, dass die eine haben als größter deutscher Flughafen.
Ja, das werde ich in Erfahrung bringen. Ja. Und wenn es an eine Airline gekoppelt ist?
Also dann Swiss, grade dich ab auf Business Class.
Wenn es von Swiss-Dings ist, dann kann ich dann da einfach chillen. Dann
müsstest du in die Lufthansa Airline können.
Wieso? Achso, weil die zusammengehören, meinst du? Ich glaube schon. Okay, ja. Das gucke ich mal, weil wenn das Upgrade zum Beispiel weniger kostet als eine Lounge, dann mache ich lieber das Upgrade und dann...
Ich glaube, es reicht theoretisch, wenn du nur den Frankfurt-Basel-Flug upgradest. Du musst nicht den ersten Flug auch upgraden.
Ah ja, okay. Also dann kann ich die Zeit vor meinem Flug nach Hause...
Genau, quasi, also es ist meistens begrenzt auf, du kannst nicht 24 Stunden vorher in die Lounge, weil wegen dem gratis Essen und so. Ja. Ich glaube, das ist auf 6 Stunden oder so begrenzt.
6 Stunden vom Flug ist perfekt.
Genau.
Alter, das wäre geil. Das heißt, das ist ein super Tipp. Hey, schau gut, wir darüber reden.
Ich weiß nicht, wie viel es teuer, wie viel es kostet, aber.
Wie viel es teuer
ist.
Hey, können wir das als folgenden Titel nehmen? Wie viel es teuer ist? Ja. Okay, ja.
Ja. Ja, und dann auf jeden Fall Saudi-Arabien.
Ja, ah ja, genau. Saudi-Arabien waren wir eigentlich.
Genau. Wir sind angekommen mitten in der Nacht am Mittwoch und dann Donnerstag wollten wir das erste Mal zur Strecke. Donnerstag ist ja kein offizielles irgendwas.
Ja.
Also da findet kein Training statt, kein gar nichts. Aber es gab schon mal so ein Gridwalk, wo man eben durch die Boxengasse gehen konnte, ein bisschen über die Strecke und sich so vorher alles anschauen. Sehr cool wäre es gewesen, wenn die Ordner vor Ort auch gewusst hätten, dass das passiert.
Wie? Die haben euch so verscheucht ganze Zeit?
Ungefähr so. Es war wirklich, also wir wussten nicht, dass es im Nachhinein der kälteste Tag sein wird. Für uns war es aber schweineheiß, weil es hatte 35 Grad.
35 Grad. War der kälteste Tag?
Ja. Also wir kamen da an dem Spot, wo wir eigentlich hätten unsere Tickets gegen diese Armbänder eintauschen sollen. Und gehen da auch hin, haben das gefunden und wollen da hin und sagen, ja, nee, wir sind noch nicht fertig. Wir proben gerade noch. So ein Probeablauf, keine Ahnung.
Bandprobe.
Ihr müsst beim Main Grandstand rein. Beim Main Grandstand rein. Wir waren Central Grandstand.
Und so Grandstand ist eine Tribüne.
Genau. Okay. Und so eine Formel-1-Strecke ist ja nicht wie ein Fußballstadion, wo dir jemand sagt, geh mal 3 Blocks weiter rein.
Das ist ein Kilometer.
Genau, die Strecke ist 6,5 Kilometer lang, durch 2 geteilt, das heißt 3 Kilometer, 3,5 Kilometer in jede Richtung. Das heißt, das hieß erstmal 1,5 Kilometer laufen.
Alter.
Bei 37 Grad ohne Schatten, weil es ist ja einfach nur ein riesiger Parkplatz.
Waren es Grad nicht noch weniger?
35 Grad. die ja im Schatten gemessen werden.
Ja, okay, stimmt. Oh Gott. Hattet ihr Hüte, Kuhle?
Zu dem Zeitpunkt nicht.
Alter, boah, ich hätte aber einen Hitzeschlag bekommen, oder?
Das war wirklich
Sonnenstich,
krass.
Meine ich.
Also Sonnencreme war absolut Pflicht da. Sonst.
Ja, das ist.
Also die App, die Wetter-App hat immer nur gesagt, UV-Index 12, das ist, glaube ich, das Höchste, was geht.
12
von 10. Und hat gesagt, regelmäßig nachcremen.
12 von 10.
Ungefähr so, ja. Und dann haben wir aber diesen Eingang nicht gefunden vom Main Grandstand. Und dann haben wir, also wo es Saudi-Arabien wirklich nicht gemangelt oder dem Grand Prix nicht gemangelt hat, war an Mitarbeitern. Es steht ungefähr alle 10 Meter standen Ordner da. Sowohl drinnen als auch draußen. Blöd ist, dass die nur die 10 Meter um sich rum kennen.
Oh, super.
Das heißt, wir haben den gefragt, wo ist der Eingang? Nee, keine Ahnung. Noch nie gesehen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Geh mal da lang. Ja, und dann kommt aber auch ungefähr alle 100 Meter irgendein Offizieller, der denkt, er weiß alles.
Okay.
Das heißt, es hat ungefähr 500 Meter gedauert, bis der Erste kam, der gesagt hat, nee, ihr habt ja gar kein Ticket für den Main Grandstand, ihr habt einen für den Central Grandstand, ihr müsst beim Central Grandstand rein. Mhm. Dann haben wir gesagt, der Typ beim Central Grandstand hat gesagt, wir sollen zum Main Grandstand rein und wir laufen hier jetzt schon seit 25 Minuten durch die fucking Hitze. Und dann hat er gesagt, ja gut, aber ihr kommt hier nicht vorbei. Nein, haben wir gesagt, ja, aber wir müssen da vorbei, wir müssen da hin, wir kommen da hin nicht rein. Kannst du nicht den Typ anrufen? Dann, nee, ist nicht sein Problem, keine Ahnung. Ja. Und dann irgendwann, nach ewigem Hin und Her, hat er den doch angerufen und hat gesagt, ja, okay, ihr müsst dahinter. Weil ich glaube, er hat eigentlich den VIP-Eingang bewacht und hat nicht gecheckt, dass keiner von uns in diesen VIP-Eingang rein will.
Ja.
Wir wollen einfach nur dran vorbei an ihm und vorne bei den ganz normalen Eingängen.
Manche nehmen sich auch einfach zu wichtig.
Ja.
So klar, das klingt für mich, als wenn der in der Freizeit Schiedsrichter wäre zum Beispiel.
kann gut sein. Und dann sind wir auf jeden Fall noch 18 Mal falsch abgebogen, weil das Problem war auch, dass nicht, du hast die Strecke, du hast eine Straße, die öffentlich ist, wo Autos fahren, Busse fahren und so weiter.
Die Schilder waren beschriftet, du musstest nicht
von, es gab keine Schilder.
Von links nach rechts lesen, von rechts nach links lesen. Wenn da stand, du musst nach links, musstest du eigentlich nach rechts.
Es gab generell null Schilder für irgendwas. Es stand überall nur Formel 1 Werbung drauf.
Geil.
Und irgendwo standen auch mal diese Grandstand-Schilder, aber das waren einfach nur so Türme, die irgendwie in die Luft gingen. Da war schon keine Richtung, kein gar nichts.
Formel 1 Werbung auch richtig gut an der Formel 1 Strecke, falls da Leute zufällig
zum landen. Beispiel, exakt.
Ja. In Saudi-Arabien. Ja. So, also irgendwelche Nomaden mit ihrer Karawane, mit den Kaminen. Ach, Leute, lasst doch mal hier, guck mal.
Können wir mal hier Pause.
Ja. Geil.
Und wir sind halt immer auf dieser Straße lang gegangen und wollten halt nach rechts, also rechts von uns war die Strecke offensichtlich, man hat sie gesehen, gehört, alles. Wir wollten einfach nur rechts rein. Und es gab regelmäßig Öffnungen, aber keine, die ein Eingang war, offizieller, sondern halt immer so Lieferantendinger. Aber vor jedem fucking Eingang standen Ordner, die gesagt haben, hier nicht.
Kommst du rein, kommst
genau. Du rein. Und dann sind wir irgendwann mal auf die Idee gekommen, warte mal, hier gehen Brücken über diese Straße. Vielleicht ist der Eingang links von der Straße und wir müssen über die Brücke.
Es mangelt auf jeden Fall an Schildern.
Es mangelte 100% an Schildern und das war dann tatsächlich auch der Way to go, den wir nach einer Stunde rausgefunden haben. Boah, wir mussten nochmal komplett alles zurück, weil auch der Parkplatz war so eingezäunt wie wie die Strecke. Nur, dass es weniger Türen gab. Das heißt, wir mussten alles nochmal, oder die Hälfte nochmal zurück.
Ey, ohne Hut.
Auf den Parkplatz drauf, über den kompletten Parkplatz nochmal drüber und dann haben wir es endlich gefunden.
38 Grad.
35.
Ah ja, stimmt. Jetzt noch mal erhöht. Bei 58 Grad, was?
Ja. Und dann waren wir da drin und die waren so semi-vorbereitet. Keiner wusste, wo irgendwas ist. Der erste Tag war wirklich chaotisch. Und wir haben geschwitzt wie Schweine. Dann gab es aber so ein Minigame, wo man mitmachen konnte. Und das hat dann für mich das Hutproblem gelöst, weil da musste man so, da gab es eine riesige Leinwand und da sind Formel-1-Autos drauf gewesen und da musste man so eine Art Handyspiel spielen, die Formel-1-Autos fahren praktisch nach vorne, es kommen Hindernisse und du musst ausweichen.
Aber wie ausweichen? Du hattest du ein Lenkrad?
Genau, und du musstest mit deinem Handy den QR-Code scannen, den die da hatten und dann konntest du auf deinem Handy steuern.
Ja, ich habe sowas schon mal gesehen. Darf ich kurz einhaken, wo ich es gesehen habe? Ich war in London und da gibt's ein leeres, also ein Gebäude ohne Etagen, also nur eine hohe Halle, so. Die ist komplett innen mit LED-Screens verkleidet, inklusive Decke. Und dann, da waren so coole Animationen mit so Schmetterlingen und alles voll bunt. Und dann war da Tetris. Und du konntest QR-Code scannen und 8 Spieler gleichzeitig, jeder hatte seine Farbe. Und dann stand immer, welcher Spieler gerade welches Ding steuert und dann konnten die zu 8 quasi gleichzeitig mit ihren Handys in dieser Riesenhalle, wo bestimmt 300 Menschen drin standen, dann Tetris auf umlaufenden Leinwänden spielen. Das war so crazy. Das war richtig geil. Aber es ist dann dieselbe Technologie.
Ungefähr selbe Ding ist das, nur dass es halt Formel-1-Autos waren und du Sachen ausweichen musstest.
Ja.
Und das Rennen haben wir mitgemacht und ich habe instant gewonnen. Und
man hat
tatsächlich einen Preis bekommen. Ich habe eine Cap gekriegt, so eine Formel-1-Cap.
Richtig cooles Andenken einfach.
Die wirklich cool ist, aber ich habe mir dann trotzdem noch eine gekauft.
Was? Warum?
Weil es keine Mercedes-Cap war und ich wollte schon eine Mercedes-Cap.
Oh. Du hast einfach auch zu viel Geld, also sorry.
Die waren ganz günstig, die Mercedes-Caps.
Was heißt für dich ganz, eine Kappe zum Beispiel
das
könnte...
Das war ironisch, die war schweinescheiß teuer.
Ja, weil alles andere hat mich gewundert.
Was schätzt du, was so eine Formel 1 Mercedes-Cap, natürlich original, bla, aber spielt ja jetzt auch nicht mit groß rein, was schätzt du, was sie kostet?
Also ich sag vorweg, mein Wertempfinden für eine Kappe plus, dass sie einigermaßen gut aussieht und ein Logo von einem Mercedes drauf ist, mein Wertempfinden wäre 45 Euro.
Also es ist die offizielle Teamkappe, die dir, es ist praktisch wie ein Trikot. Nur ist es kein Trikot.
Dann sage ich, der Preis ist an die 100.
110 Euro.
Für eine Kappe, Junge! Ja. Warum? Weil du hast eine gewonnen vorher, aber warum?
Ja, die hat auch 70 Euro gekostet, da ist einfach nur ein Formel-1-Logo drauf.
Ja, dann verkauf die doch.
Nee, die habe ich auch noch.
Klasse. Weil man kann ja zwei Kappen gleichzeitig tragen.
Nee, aber man kann zwei Kappen gleichzeitig haben.
Ich wette, du setzt sie nie auf, weil die rot ist, die F1-Kappe.
Die hatte ich tatsächlich fast öfter auf als die Mercedes. Ich hatte die Mercedes-Kappe immer zur Strecke auf und sonst so am Pool und so hatte ich die Formel-1-Kappe.
Aber man muss auch sagen, eine Formel-1-Kappe ist ein bisschen, verzeih den Ausdruck, weil es ist so, als wenn du eine Kappe aufsetzt, wo drauf steht Fußball.
Jetzt hättest du eine Bundesliga-Kappe eigentlich.
Nee, weil Formel 1 gibt es ja das eine. Das ist der Sport, das Formel 1.
Ja, aber
es gibt auch Formel 2.
Oder eine NBA oder sowas. NBA ist ein guter Vergleich.
Ja, okay.
Weil NBA ist die Firma, die...
Aber ist doch trotzdem irgendwie kacke. Aber es gibt, oder
Aber es gibt eine NBA-Kappe.
Ja, und es gibt auch
das so. Das ist nicht so komisch.
Viele laufen auch so mit NHL-Hoodies rum.
Ist ja. Immer.
Das ist aber irgendwie cool. Ein NHL-Hoodie ist auch mit den Farben und so amerikanisch irgendwie nice.
Ist das Pendant dazu?
Aber eine Formel-1-Kappe?
Ich finde die Cap ganz cool.
Ja, ist ja gut.
Sie ist halt knallrot, ja. Und sie war gratis. Gekauft hätte ich sie mir jetzt nicht. Auch weil das Budget für Caps schon aufgebraucht war mit den 110 Euro. Ja,
ach, welches? Wer hat ein Cap-Budget, Digga?
Die war von Anfang an eingeplant.
Okay.
Hätte ich mir auch vorher kaufen können. Im Adidas-Shop kostet die, glaube ich, 60 Euro.
Oder auf dem Bazar kostet die 5.
Vermutlich aber ist sie nicht echt.
Das weißt du nicht.
Wahrscheinlich ist sie das nicht. Genau, dann hatte ich eine Cap. Das heißt, das Sonnenproblem für mich war schon mal gelöst. Wir haben dann trotzdem im Verlauf des Tages noch eine zweite Cap gekauft, also ich für mich eine. Und dann ab Freitag ging es los mit Rennen und so weiter. Und da war es halt schon, also die Formel-1-Session, abgesehen vom ersten Training, waren zum Glück immer so ab 18, 20 Uhr und um 18 Uhr ging da die Sonne unter.
Also im Dunkeln gefahren eigentlich. Ne?
Genau, die sind nachts gefahren, das war Glück. Weil so die ganzen tagsüber Sessions, wir haben sie uns trotzdem angezogen, aber die Tribüne war halt dachlos.
Was?
Ja.
Du kannst doch nicht in Saudi-Arabien eine Tribüne bauen ohne Dach.
Ja, nee, es regnet nicht. Das letzte Mal geregnet hat es im November 2022.
Es geht doch nicht um den Regen. Was? Gott. Also es geht wirklich nicht um den Regen in Saudi-Arabien.
Nee, ging nicht um den Regen. Es war so schweineheiß auf dieser Tribüne.
Das klingt für mich nach, also es ist ja Folter.
Das Krasse ist, wenn du dann einmal wirklich so angeschwitzt bist, und das dauert halt ungefähr 8 Minuten,
ja,
dass alles angeschwitzt ist und wir hatten auch lange Hose an und sowas.
Aber das ist ja wegen für Sonnenschutz gut.
Ist für Sonnenschutz gut und ich würde auch im Nachhinein sagen, es war wahrscheinlich smarter als eine kurze Hose.
Ja.
Wir haben uns extra so ultra dünne lange Hosen gekauft, damit das halt einigermaßen aushält. Ich glaube, es ist cleverer. Tatsächlich wäre das lokale Outfit, also diese weißen Umhangsdinger, die da normalerweise tragen. Das ist das perfekte Outfit für das Wetter.
Aber durftet ihr euch das nicht holen oder darf man schon?
Wir haben uns das mal in Dubai mal gekauft, als wir da vor 2 Jahren waren.
Ja.
Weil wir so eine Moschee besichtigen wollten und dafür brauchte man das. Als Weißer siehst du gottlos beschissen aus in diesen Dingern.
Ja,
du kannst es nicht tragen. Du siehst aus wie ein Vollhonk.
Ja, ich kann es mir vorstellen und ich, ja.
Also bei denen, das sieht ultra cool aus, als weißer Europäer, tu's nicht. Du siehst aus wie jemand, der sich dem IS angeschlossen hat und irgendwie völlig falsch abgebogen ist.
Du hast auch so ein bisschen Bart bekommen.
Ja.
Mehr als vorher, 20 Zentimeter mehr.
Safe.
Stell dir vor. Okay.
Genau, das heißt, es war schweineheiß auf der Tribüne, aber man überlebt es dann irgendwann.
Wie lange musstet ihr auf dieser Tribüne denn verharren, um diese Tagessession zu erleben?
Also der Vorteil am Freitag war, dass es nicht, da sind nur Trainingssessions gewesen, das heißt, es war nie viel los, du konntest einfach immer, sobald eine Session war, die ging dann so eine halbe Stunde bis eine Stunde, konntest du sofort wieder gehen. Und
wieder zum Hotel, ganz alles weg? Oder?
Nee, halt irgendwo raus von der Tribüne und irgendwo in Schatten dich hinsetzen. Und es gab die ganze Zeit gratis Wasser, also Wasser hat nichts gekostet. Es gab so Stände, wo die gekühltes Wasser hatten. Und
konntest du auch irgendwo rein, wo klimatisiert war?
Die Klos. Sonst gab's. Das war wirklich ein bisschen schwach. Saudis hassen anscheinend Sitzgelegenheiten. Es gab kaum was, wo du dich mal hinsetzen konntest. Und es gab auch wenig Schatten. Das heißt, Schatten war auch selten.
Boah, scheiße.
Dafür
bist du nicht braun geworden.
Sonnencreme.
Wie viel?
Viel. Also,
du bist gar nicht braun, Alter. Bei 38 Grad.
Der, mit dem ich da war, hat sich am letzten Tag, wo wir da waren, gedacht, ich creme mich heute mal nicht ein. Wir liegen eh nur am Pool im Schatten. Wir berühren die Sonne nicht. Kein Problem.
Ich verstehe den Gedanken aber.
Fetzen Sonnenbrand.
Okay, ihr wart gar nicht in der Sonne.
Wir waren 0,0 in der Sonne. Er ist auch noch 2 Stunden später am Pool gewesen, als ich da war. Aber einfach nur von den Reflexionen von halt Gebäude, keine Ahnung was.
Nee, aber auch durch die Wolken.
Ah. Was für Wolken?
Ah ja, ich dachte gerade, keine Sonne heißt Wolken, aber nein.
Nein,
was für Wolken?
Die Sonne hat wirklich so eine krasse Power. Also ich habe auch keinen Sonnenbrand bekommen, aber ich habe wirklich gemerkt, wie meine Haut trotzdem gefightet hat, ohne dass sie halt verbrannt ist. Mhm. Aber ich habe so richtig so raue Haut bekommen an manchen Stellen.
Krass.
Der UV-Index war wirklich enorm. Das heißt, es ging braun werden. Keine Ahnung, wie ich es hätte machen sollen, aber es gab noch rot werden oder
ja, weiß. Rot oder weiß oder erst rot und dann wieder weiß, weil die Haut pellt sich einfach ab. Ja.
Aber es ist kein gutes Land zum Bäumen. Und dann ein bisschen krasser wurde es halt so Richtung Samstag, wo dann Qualifying war, und Sonntag, wo dann Rennen war, war es halt am schlimmsten, weil wenn du einen guten Platz haben wolltest, es gab keine festen Plätze auf der Tribüne.
Ah,
du hast nur ein Ticket für die Tribüne gehabt und konntest dich hinsetzen, wo du willst. Und es gab aber, die war so unterteilt in 4 Segmente, und es gab ganz klar ein bestes Segment, weil mit dem besten Segment konntest du noch in eine Gerade hineinschauen. Das heißt, du hattest das meiste von den Autos. Du konntest die Gerade sehen, du konntest die komplette Kurve sehen.
Ja.
Und da wollten wir natürlich sitzen. Das heißt, wir haben uns da, glaube ich, um 14 Uhr, also Rennstart war um 8.
Um 20 Uhr.
Ja, und wir haben uns da ab 14.30 Uhr oder so hingesetzt. Haben noch das Rennen von der W-Series, also den Frauen, angeschaut, und das Rennen von Formel 2 und das Formel 1 Rennen. Aber
ihr habt euch 3 Rennen komplett reingezogen.
Ja, und die ersten beiden Rennen waren halt voll in der Sonne. Und das war wirklich hart. Also ich hatte dann wenigstens so einen Fächer, irgendwann habe ich mal eingeschenkt bekommen, damit ging es ein bisschen. Und dann halt viel Wasser.
Ich sag's dir, wenn ich sowas weiß vorher, ich wäre so ausgerüstet, ich würde mir so einen fetten Sombrero holen, weißt du, so einen Ventilator, einen Fächer,
der Ventilator wär's gewesen.
Kühlpads, all solche Sachen.
Und den habe ich vorher empfohlen bekommen und dachte mir, ja, komm, Mann, wird es schon an der Strecke geben, wenn es wirklich Bedarf dafür gäbe. Gab es an der Strecke überhaupt nicht.
Es gab irgendwie, glaube ich, wenig an der Strecke, oder?
Es gab wirklich wenig. Ein paar haben sich dann tatsächlich einen Regenschirm gekauft. Aber
ja, verstehe ich aber.
Auch davon gab es wenig.
Und wie kann man sich das vorstellen? Also ist das, du hast quasi viel, also für das Ticket ist teuer, oder?
Also Saudi-Arabien relativ günstig, deswegen waren wir ja da. Also wir haben, glaube ich, für das Ticket 350 Euro oder so gezahlt.
Ja.
Für 3 Tage aber.
Okay, du hast also 350 Euro für 3 Tage, und da ist im Prinzip nichts inkludiert, außer ein Sonnenplatz ohne Dach und gratis Wasser. Und Toiletten. Das ist schon mal gut.
Gratis Wasser und Toiletten sind dabei, ja. Und du darfst halt auf das Gelände. Nee, sonst ist da nichts inklusive.
Ja.
Also eigentlich wie beim Fußball praktisch auch.
Aber es ist viel teurer und du musst dahin fliegen.
Ja.
Boah, und so alles.
Also so teurer als ein Inter Miami-Ticket ist es auch nicht.
Gut, ja. Inter Miami mit Messi ist ja, das ist eh bodenlos. Das hat ja mit Fußball auch gar nichts mehr zu tun. Aber ja, okay. Dann war das Rennen. Wie war das Rennen?
Das Rennen war krass, weil direkt ein Unfall war vor uns.
Ah, geil.
Und ich habe es auch noch gefilmt.
Ihr habt den Kopf gefangen?
Nee, also war kein schlimmer Unfall, deswegen kann man das schon ein bisschen abfeiern, dass das da war. Und Lando Norris hat auch direkt vor uns im Qualifying sein Auto weggeworfen, das war auch direkt vor uns.
Wie hat er sein Auto weggeworfen?
Er ist halt irgendwie über den Curb und hat es verloren, und dann ist es...
Also auch eingeschlagen?
Ja, eingeschlagen.
Ah, also 2 Unfälle?
2 Unfälle direkt vor uns, ja.
Krass, wie geil.
Ist schon eine gute Quote, weil das letzte Mal in Bahrain waren wir auf der Hauptgeraden, und da passiert ja nichts, außer dass Autos mit fast 400 km/h an dir vorbeirasen.
Das stelle ich mir schon. Also die Hauptgerade muss ja eigentlich das Langweiligste sein, weil das Coolste ist ja, wenn sie von der Gerade wieder runter in die erste Kurve geht. Das ist interessant, aber das siehst du nicht.
Ja, wir waren uns ein bisschen unsicher. Also unsere Tendenz ging eher dahin, beim nächsten Mal wieder Hauptgerade zu nehmen, weil du hast halt das Problem, dass wenn du vor dem Rennen passiert 2 Stunden lang fast nichts. Und wenn du auf der Hauptgerade sitzt, dann siehst du halt alles. Dann passiert ja voll viel. Die bauen auf.
Ja, stimmt.
Die schieben die Autos dahin. Du siehst die Boxenstops. Du siehst alles, was vorbereitet wird.
Ja, okay.
Das ist schon
das
ein bisschen
drumherum, cooler. Da ist mehr Action. Ja.
Plus du hast ein Dach. Dach ist super.
Das ist, glaube ich, in Saudi-Arabien echt ein Grund für die Haupttribüne, ja.
Das wäre ein Selling Point gewesen.
Kostet es dann mehr?
Ja, deutlich. Ja, was heißt deutlich? Ist immer noch deutlich günstiger als Europa. Aber du zahlst dann, glaube ich, so 700 Euro vielleicht.
Für ein Ticket?
Ja, für 3 Tage. Also für.
Ja, aber es ist ja nur ein Rennen. Also, ja, okay, es ist für 3 Tage, aber es passiert halt nur innerhalb von 4 Stunden was. Wirklich.
Nee, du hast 3 Trainingssessions, du hast eine Qualifying-Session und
Ach, stimmt,
hast ein
Rennen. Ihr seid ja so Nerds, die das alles angucken.
Das
sorry,
ist,
für
und
mich
das, ist. Und das ist nur Formel 1. Dann hast du ja nochmal Training,
ja,
Training, okay. Quali-Rennen, Formel 2, Training, Quali-Rennen, Rennen. W-Series, und dann, wenn du wirklich Bock hast, kannst du den Porsche Cup auch noch anschauen. Also eigentlich wird die ganzen Tag irgendwas, fährt irgendwas rum.
Okay, okay. Ich habe gerade, für mich ist so, wenn ich dahin müsste, ja. Sag ich mal, dann so Qualifying, ja, und Rennen. Alles andere wäre für mich, sag ich mal, Überschuss.
Generell ist das Hauptding ist die Experience, weil du, wenn du wirklich geil wissen willst, was während dem Rennen passiert und volle Informationen haben willst, dann schaust du im Fernsehen.
Ja, das glaube ich, das geht dir gar nicht anders.
Du hast keine Chance, und du hast auch bei der Strecke hast du die ganze Zeit, du hast zwar einen fetten Bildschirm vor dir, du hast auch einen Kommentator.
Den hört man, oder wie?
Ja, es gibt einen On-Track-Kommentator.
Aber den stellst du dir aufs Ohr, also hast du
Kopfhörer? Nee, den geben die über die Strecken Lautsprecher aus.
Auf Arabisch.
Genau, der wechselt zwischen Arabisch und Englisch. Also du hast, keine Ahnung, 3 Minuten Arabisch, dann 3 Minuten Englisch und so weiter.
Ja, gut, okay. Aber ich glaube, das ist bestimmt auf der Las Vegas-Strecke mega geil, weil Amerikaner können kommentieren. Das ist einfach, die können das einfach.
Also die haben da ihre Standard-Kommentatoren, die glaube ich, mitnehmen, weil die waren alle britisch.
Okay.
Und genau, aber du hast die ganze Zeit den Struggle, dass du wechseln musst zwischen, schaue ich jetzt auf der Strecke das Echte oder schaue ich auf dem Bildschirm das, was hier gerade passiert? Ja. Und dann hast du immer so Angst, den richtigen Moment zu verpassen. Aber was wirklich krank war, ist, dass die halt, Saudi-Arabien hat kein Finanzierungsproblem von solchen Events.
Komisch.
Die haben bevor das Rennen losging, haben die eine Show abgezogen, so eine fette Drohnenshow. Das müssen tausende Drohnen gewesen sein. Das war so crazy. Die haben da einfach so einen Senna-Helm in den Himmel reingemalt, dann das Formel-1-Logo, dann haben sie irgendwie die Strecke und dann haben sie so Formel-1-Autos gehabt, die sich über die Jahrzehnte halt weiterentwickelt haben, bis es aussah wie ein modernes Formel-1-Auto.
Alter, das ist ja echt krass.
Und weil sie dachten, eine Drohnenshow allein, bisschen boring, lass mal fettes Feuerwerk währenddessen noch machen.
Währenddessen?
Haben währenddessen ein fettes Feuerwerk gemacht und dann haben sie gesagt, aber irgendwie so ein Feuerwerk vom Boden ist ein bisschen low. Also haben sie sich gedacht, neben dem Feuerwerk vom Boden der Drohnenshow on top, lass nochmal so 2 Flugzeuge dazu machen, die so Loopings machen und währenddessen noch Feuerwerk rausschießen aus den Flugzeugen. Das haben sie dann auch noch gemacht und dann ging das Rennen los.
Ja, das klingt geil.
Und dann, dann war das Rennen zu Ende. Und dann gab es nochmal ein Feuerwerk und das war das krankeste Feuerwerk, das ich je gesehen habe. Und am Anfang, die haben das so richtig gut verkauft, weil am Anfang ging einfach so eine Fontäne hoch vor einem und so ganz leichtes Feuerwerk und man sich dachte, ja okay, ja, sie haben alles rausgehauen am Anfang. Und auf einmal wurde das Schritt für Schritt immer mehr und auf einmal war das der ganze Himmel erleuchtet und überall und währenddessen noch die Drohnen, die wieder irgendwas gezeigt haben. Und da haben sie nochmal alles rausgehauen. Ich wette, die haben safe 2 Millionen Euro nur für Feuerwerk ausgegeben.
Aber ganz im Ernst, wenn ein Ticket auf der Haupttribüne 700 Euro aufwärts kostet.
Es ist günstig.
Ich finde es nicht günstig. Ich finde, es klingt.
In Österreich bist du dabei 2.500 Euro.
2.500.
Deswegen fliegen wir dahin. Es ist günstiger, dahin zu fliegen, eine Woche da Urlaub zu machen, das Rennen anzuschauen, als wenn du das in Europa machst.
Es ist, ja, okay.
Plus, du hast eine Gutwettergarantie.
Definitiv, ja. Brauchst auf jeden Fall keine Regenklamotten einpacken.
Ja,
ja okay. Da, also, ja. Jetzt verstehe ich ein bisschen mehr, warum ihr da hingeflogen seid, weil man kriegt viel geboten.
Ja, das Krasseste.
Und du hast dich ja auch wahnsinnig für die Kultur und das Land interessiert, hast du ja auch erzählt. Wie war das eigentlich so?
Da komme ich auch noch dazu.
Okay.
Das Krasseste war dann noch so, wir haben uns nicht so damit auseinandergesetzt, was da eigentlich so geboten wird, außer halt Formel 1.
Ja.
Und dann haben wir irgendwann, es gab so eine App dazu, haben wir gelesen, J-Lo kommt.
Was?
Und Usher.
Was?
Und dann dachten wir, wo treten die denn auf? Diese Bühne, da gab es so eine Fan-Area, da war so eine Bühne, die war groß, aber die war jetzt nicht sehr groß. Die können doch unmöglich da auftreten. Und dann war Samstag Qualifying rum. Und dann stand, ja, jetzt kann man zur Concert-Area gehen. Und dann war da einfach eine komplette Area, die vorher gesperrt war, wo niemand rein konnte. Und dann sind wir da rein und das war die fucking größte Bühne, die ich hier gesehen habe. Das war so eine ultra große Bühne mit so vielen Menschen davor. Also da waren halt alle, die auf der Strecke waren, plus noch welche, die nur für die Konzerte gekommen sind oder halt dieses General Admission Zeug, einfach um ein bisschen an der Onsite zu sein. Und dann war da J-Lo und J-Lo war so gut, die hat so abgeliefert. Unfassbar geile Show. Es hat richtig Spaß gemacht.
Was denkst du, was für so ein Künstler, schau mal, ein Künstler geht so auf Tour, J-Lo macht eine Tour und weiß, da sind meine Fans, die lieben mich und dann performt sie und bam. Und dann kommt so Formel 1 und fragt, könntest du bei uns auftreten in Saudi-Arabien? Denkst du, die Motivation müsste da nicht eigentlich irgendwie geringer sein? Oder als Vollprofi lieferst du immer?
Ich glaube, die liefert einfach Vollprofi immer die gleiche Show ab.
Weil das ist ja schon ein enormer Unterschied vom Setting.
Ja, ich glaube, die Bezahlung ist deutlich besser, als wenn sie es irgendwo anders machen würde.
In Saudi-Arabien, ne?
Ja, aber da fand ich auch krass, dass sie geopend hat mit...
Caught up. Ah, nee, das war Usher.
Nee, I'm not your mama.
Ah, ja, das kennt man.
Und davor auch noch so ein Ultrasex-Song.
Ultrasex-Song? Kann man das so googeln? Ultrasex-Song,
nee,
J-Lo.
Wo es halt, der halt schon einen sehr sexy Text hatte.
Trotz Saudi-Arabien.
Genau, also es waren ja zwei, einmal so ein Ultra, ich putze hier nicht dein Zeug weg und keine Ahnung, ich bin nicht deine.
Ja, und genau das ist ja der Fall dort.
Nicht deine Frau, ja. Sondern ich bin für mich selbststehend.
Vielleicht hat sie das aber mit Absicht
gemacht. 100% hat sie das mit Absicht gemacht.
Geil.
Aber, und das ist eben dann diese zweite Komponente, und jetzt komme ich so ein bisschen zu dem Kulturteil. Ich glaube, und auch mit die Erzählungen, die ich so hatte, ist, dass dieses Land einfach einen ultra krassen Wandel durchlaufen hat und immer noch durchläuft, schon seit 5 bis 10 Jahren. Also das Land war bis vor, ich glaube, 10 Jahren oder so für Touristen überhaupt nicht zugänglich. Mhm. Und wenn man überlegt, wie krass die sich weiterentwickelt haben seitdem. Also der Anteil der Mitarbeitenden, die ich da gesehen habe, und auch der Besucher und Besucherinnen, Männer, Frauen, 50-50, vielleicht sogar slightly mehr Frauen.
Bei was nochmal? Bei den Mitarbeitern?
Bei den Mitarbeitenden und bei den Leuten, die da waren, um zuzuschauen.
Ah ja, okay, krass. Ich dachte, das ist Formel 1 eher ein Männersport ist.
Eben, das hätte ich auch gesagt. Und Bahrain war das zum Beispiel auch so, da waren viel, viel mehr Männer als Frauen. Und ich nehme auch an, bei den Europarennen ist es auch so, dass es viel, viel mehr Männer als Frauen sind. Und da war das safe, also vor allem abends, wenn es dann so Richtung Party ging, der Frauenanteil war enorm hoch. Mega viele junge Menschen. Also man hat so richtig gemerkt, das ist für die so das Party-Event des Jahres, glaube ich.
Ah, ja.
Weil es ist, und es ist mir auch aufgefallen, das Land hat ultra-amerikanischen Einfluss. Also es gibt so diese ganzen amerikanischen Fastfood-Ketten, siehst du da an jeder Ecke. Mhm. Also es gibt alle amerikanischen Fastfood-Ketten, die du dir so vorstellen kannst.
Arby's.
Keine Ahnung. Das ist dir gerade so eingefallen. Und wir haben dann auch mal einen Taxifahrer gefragt, wo wir gesagt haben, was hier los? Und dann hat er so spaßhaft gesagt, ja, manchmal sagen wir auch, dass wir der 52. Staat sind von USA. Mhm. Also ich glaube, dass die sich sehr gegenüber dem Westen öffnen. Und ich finde es krass, dass die Bevölkerung das so mitgeht. Und du hattest bei Formel 1 überhaupt nicht das Gefühl, dass irgendwas hätte ein Problem sein können, auch als Frau. Also jeder konnte da anziehen, was er wollte. Und auch von den Locals war alles dabei, von ich bin ganz normal angezogen bis Burka, gab es die komplette Bandbreite. Und beim Feiern, also dann, als es dann Richtung des Konzerts ging, hat man halt gemerkt, dass die ganzen Europäer, denen fehlten so 2 Promille, bis sie halt in Party-Modus waren, und die anderen konnten halt instant loslegen, weil es ihr ein normales Ding ist, das ohne Alkohol zu machen.
Ja, ja.
Das war ein bisschen witzig zu sehen. Und dann, als wir am letzten Abend waren wir in der Altstadt nochmal, wo es dann halt so der traditionellere Part ist, da hast du dann schon mehr Frauen in Burka gesehen und voll verschleiert und auch weniger Frauen insgesamt. Also es war ein deutlich höherer Männeranteil. Ich glaube, das ist eher so das realistischere Bild von Saudi-Arabien. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass sie jetzt zwangsweise da irgendwie junge Frauen hingeschleppt haben und gesagt haben, hier, mach mal bitte Party, damit das irgendwie cooler aussieht. Sondern ich glaube, dass das einfach für die jüngere Generation offen ist und die jüngere Generation darauf Bock hat und die ältere Generation halt da nicht so ein Interesse hat.
Das, ja, man muss jetzt auch niemandem was unterstellen oder so, aber jetzt, also in Katar war es ja definitiv so, dass Sportswashing dazu gehören, auch die passenden Fans, dass es danach aussieht, als wenn. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da auch Einfluss drauf genommen wird, weil du willst ja dieses Event nicht ohne Grund in deinem Land haben.
Auf jeden Fall. Dafür waren aber, also die Locals waren kaum auf den Rängen. Also auf den Rängen waren eher so Leute, die halt für das Rennen da hingekommen sind und da wirklich krass Bock drauf hatten. Und für die anderen war das einfach nur eine riesige Party. Und die hätte es ja eigentlich auch nicht gebraucht.
Also Party assoziiere ich zum Beispiel gar nicht mit Saudi-Arabien. So, das
die haben krass abgefeiert.
Passt für mich gar nicht zusammen.
Die sind so abgegangen bei diesen Local-Sängern, die noch vor J-Lo und sowas waren.
Ja.
Die haben die richtig krank abgefeiert. Ich fand es grauenhaft teilweise, aber die haben die richtig abgefeiert.
Wo bist du, mein Saudi?
Ungefähr so.
Ja, so stelle ich es mir
dabei. Aber ich muss sagen, Usher war auch scheiße.
Was? Usher war scheiße?
Usher war da, ich fand es ultra schlecht.
Oh, schade.
Ja.
Ja, aber du, deine Zeit ist ja auch schon lang vorbei.
Ja.
Das Yeah, aber das muss das Highlight gewesen sein, oder?
Wir sind nicht so lang geblieben.
Aber Yeah von Usher live hören.
Wir haben ihm eine halbe Stunde gegeben, es kamen nur Lieder, die wir alle nicht kannten.
Okay. Ja, ich kenne von ihm 2. Caught Up und Yeah.
Ja, die kamen beide nicht.
Warum weckt man so nicht an?
Ich weiß es nicht. J-Lo hat es anders gemacht.
Du kannst auch so aufhören. Mit J-Lo kennst du halt auch voll viele.
Ja, aber ich dachte bei J-Lo zum Beispiel, dass ich weniger, also wenn du mich vorher gefragt hättest, kennst du bei J-Lo oder Usher mehr Lieder, hätte ich gesagt Usher.
Echt?
Aber tatsächlich deutlich J-Lo. Also da kannte ich fast jedes Lied am Ende des Tages.
Aber ich hätte auch gesagt, J-Lo so, Radiomusik auch viele.
Aber mir war das nicht so klar.
Naja.
Genau deshalb, ich glaube, das Land öffnet sich so ein bisschen dem Westen. Generell Sportswashing ist auf jeden Fall ein Ding, was die machen. Aber auch nach dem, die einzigen Gespräche, die ich mit Locals hatte, war mehr oder weniger Taxifahrer und wir waren noch beim Fußball.
Ja, Thema Sportswashing. Ich habe gesehen, du hast deinen Herzensverein endlich sehen können, live.
Ja, ich habe endlich Etihad gesehen. Nee, Etihad war der Gegner. Etihad, genau. Etihad ist mein Herzensverein.
Fuck.
Weil da war das, wir sind irgendwie die Sonntag oder so, sind wir zurückgekommen, dann nach dem Rennen von der Strecke zurück im Hotel und ich war draußen, habe noch eine geraucht und auf einmal kommt so ein fetter Bus und dann steigen da lauter Fußballer aus. Und dann
hast du ihn erkannt?
Nee. Okay. Und habe dann auch danach die Aufstellung gesehen und habe auch erkannt, warum nicht. Man kennt keinen.
Na, krass.
Du
kennst keinen.
Der Einzige, den man hätte kennen oder den ich hätte kennen können, war Dembélé, aber der Ältere.
Ja, es gibt noch so einen anderen Dembélé, aber...
Moussa Dembélé
ja,
oder so.
Aber der ist...
Und der war verletzt und nicht dabei. Mhm. Das heißt, nicht mal der war dabei.
Kannst du, ich würde jetzt gerne parallel am Handy mal kurz mit die Aufstellung angucken, nochmal... Also das war an welchem Tag? Weil dann kann ich in meiner Fußball-App einfach
Das war am Dienstag um 21 Uhr Anpfiff. Das war Al-Etifak gegen Etihad. Genau. Und dann haben wir das spontan...
Etifak gegen Etihad?
Alter, Etihad, glaube ich.
Namen. Aber
Etihad sind Tabellenführer gewesen. Da genau, spielt Benzema. Den haben wir gesehen.
Ja, live. Oh, den hast du live gesehen. Und dieses Etifak ist aber auch eigentlich ein Verein, da müsste Wijnaldum spielen, glaube ich. Und da hat doch der Jordan Henderson hat da gespielt.
Ich habe keine Ahnung.
Das war doch der Skandal. Der hatte doch immer die Regenbogenbinde bei Liverpool und dann wechselt er dahin.
Also.
Das ist Etihad. Die sind Achter, ja, okay.
Ja, die waren so Mittelfeld.
Okay, und dann sage ich jetzt mal Ergebnisse und dann gucke ich mal, ich will jetzt nicht spoilern, aber 3-2 an.
Ja, wir haben leider verloren.
Aber es war ein Auswärtsspiel für deine.
Ja, genau. Das war nämlich dann.
Das verstehe ich jetzt nicht. Junge, wer hat da alles gespielt? Kanté, Aua, Fabinho.
Ja, man muss sagen, ich habe die nicht wirklich gesehen.
Und weil Toko Ekambi.
Es war zwar ein sehr kleines Stadion, aber man saß trotzdem so unfassbar weit weg vom Spielfeldrand.
Gut, das kenne ich auch
nicht. Das war ganz komisch geschnitten. Aber die Idee war auf jeden Fall, wir haben die im Stadion, wir haben die bei uns im Hotel gesehen und am nächsten Tag waren wir irgendwann in der Mall und dachten uns, ja, was können wir heute Abend noch machen? Und dann dachten wir schauen einfach mal, ob es noch Tickets gibt für das Spiel und was sie so kosten. Turned out, Frauenfußball ist richtig teuer im Vergleich zu saudi-arabischen Erstligafußball. Dann haben wir die 7 € investiert und haben uns,
7 €?
Haben uns jeweils ein Ticket gekauft und dann musste man, wenn man auf der Seite von Al-Ittihad das Ticket kauft, muss man sagen, für welchen Verein man ist.
Ja, ihr seid für das Gäste-Team.
Und dann dachten wir natürlich, ja, safe, wir sind für die im Hotel.
Ja.
Also Etihad, Ultra seit Tag 1, haben die angegeben. Haben uns ein Ticket im Gästeblock, war auch gut was frei, gebucht.
Ja.
Und sind dann dahin. Währenddessen, meine Begleitperson ist nicht so into Fußball, würde ich sagen, aber hat sehr großen Respekt vor Fans. Aus irgendeinem Grund.
Und Angst, oder?
würde ich so sagen. Also, es ging zu Angst. Also, er wollte nicht offen sagen, dass er Etihad Ultra ist seit Tag 1. Und Tag 1 ist halt heute.
Aber ja eben, es gibt immer einen Tag 1.
Also. Genau, und für uns war das der Tag 1. Und dann sind wir zu einem Stadion hin und dann waren natürlich überall Etihad-Fans, also von den Gegnern, deren Heimspiel das war.
Ja.
Wir waren noch in der Mall und er hatte noch seinen Rucksack dabei und das war halt so ein voll normaler Rucksack und wir hatten die Überlegung, fahren wir direkt zum Stadion oder erst noch schnell ins Hotel und dann zum Stadion. Und ich habe gesagt, in Deutschland würdest du mit dem Rucksack nicht reinkommen. Es wäre vielleicht sinnvoll, wenn wir erst ins Hotel fahren. Wir sind dann aber trotzdem direkt zum Stadion gefahren. Turned out, der Rucksack ist auch in Saudi-Arabien ein Problem.
Hm.
Aber in Saudi-Arabien kann man ein bisschen verhandeln. Also was man wirklich sagen muss, die waren alle, die wir auf der Reise getroffen haben, waren so unfassbar nett zu uns und haben sich so gefreut, dass irgendwie Leute Bock haben auf ihr Land. Und auch die Fans, mit denen wir da hingelaufen sind, die waren alle so, oh, mega cool, wo kommt ihr denn her? Wollt ihr auch zum Spiel? Und das ist richtig krass. Und das
klingt voll cool.
Und dann haben wir gesagt, wir kommen aus Deutschland. Und, München. Und dann, genau, Bayern München. Ja, Dortmund, weil die waren halt gelb-schwarz, deren Team.
Geil,
deswegen waren die alle sehr Dortmund-freundlich. Und dann haben wir gesagt, nein. Das war sehr cool und die waren alle super hilfreich. Und dann haben wir gesagt, hey, wo musst du hin? Zeig mal dein Ticket. Und dann, geh mal dahin. Dann standen wir halt irgendwann bei der Sicherheitskontrolle und dann hat er gesagt, ja, der Rucksack ist zu groß. Und dann hat er irgendwie einen gerufen, der hat dann wieder jemanden gerufen und der hat dann gesagt, ja, shit, der Rucksack ist eigentlich zu groß, aber ist irgendwie bescheuert, als ob ihr den jetzt werft. Und hat dann gesagt, ja, kann ich wenigstens mal kurz reinschauen? Und ich gesagt, ja, kein Problem, schau durch. Und dann hat er so hin und her überlegt, ja, komm, geht einfach durch, scheiß drauf.
Das ist doch gut.
Und dann konnten wir da durch, sind dann dahin zu dem Stadion, sind noch von seinem Block zugegangen, haben uns hingesetzt und gemerkt, wir sind die Einzigen.
Die einzigen Fans.
Wir waren einfach in diesem ganzen Block, waren wir die einzigen Fans für Eddie Fuck.
Zwei. Wie viele passen ins Stadion oder in den Block, was schätzt du?
Gesagt so 150, 200 vielleicht.
Das ist aber ein kleiner Block.
Ich kann es nicht schätzen, keine Ahnung.
Also ein Stadion, normalerweise, also, warte, ich kann dir sogar sagen, wie viele Plätze.
In dem Stadion waren 17.000 Zuschauer zu dem Zeitpunkt.
Es waren 17.000 da. Das ist ja dann doch relativ voll.
So ein paar Blöcke waren abgehängt und das war auch dann der Twisting Point.
Aber okay, Moment mal. Anzahl verfügbarer Plätze, 62.000. Dort waren 17, das wirkte
muss
sehr leer.
Muss eine Lüge
oder?
Sein. Ha? Muss eine Lüge sein.
Es steht hier.
Ich weiß nicht, wie die da 62.000. Also die hatten, die oberste Blockreihe war komplett abgedeckt, da konnte man nicht hin.
Ja.
Und ein paar Blöcke hatten sie auch komplett abgehängt und zugemacht.
Ja, das klingt so, als wenn noch Platz wäre, theoretisch.
Ja, aber also, dass du verdreifachen kannst nochmal.
Wenn so viel abgehängt ist, das kann man schon, auch wenn Stehplätze abgehängt sind zum Beispiel.
Kann gut sein, ja. Auf jeden Fall haben die dann den Block aber auch zugemacht, weil sie halt anscheinend nicht, ich verstehe die Logik dahinter nicht so ganz. Auf jeden Fall sollten wir uns dann einfach zu den anderen setzen, einen Block weiter rechts.
Ihr wart ja die einzigen.
Wir waren aber halt auch früh da. Und das wäre halt das, was in Deutschland zum Beispiel gar nicht funktioniert hätte. Wir haben ja natürlich das komplette Sitzsystem dann in diesem Block über den Haufen geworfen. Weil wir saßen schon da, wir saßen einfach auf den Plätzen und wir mussten uns auch nicht mehr umsetzen. Mhm. Aber es kam halt 10 Minuten später welche, die hatten eigentlich Tickets für unseren Platz. Die haben sich dann daneben gesetzt. Und dann kam halt über die komplette erste Halbzeit kamen Leute, deren Platz halt schon besetzt war. Und der Ordner musste die ganze Zeit sagen, ja, setz dich dahin. Und währenddessen war aber der komplette leere Block rechts daneben. Und jeder hatte gesagt, kann ich mich nicht einfach da hinsetzen? Nein, du musst in diesen Block rein.
Aber ihr hättet da nicht hingehört.
Ja, wir hätten da nicht hingehört und ich glaube, ein paar andere auch nicht. Und das war so ein bisschen weird. Und gleichzeitig war auch weird, dass ich da, also es hat mich so ein bisschen dran erinnert an das Spiel, wo der HSV damals abgestiegen ist, wo die so ultra Angst vor dem Platzsturm hatten und dann so mega viele Polizisten um den Platz rum waren und das irgendwie abgeschränkt haben. Aber es ist bei denen einfach ganz normal Standard. Da steht einfach in Zweierreihen, stehen da Polizisten und Ordner nochmal vor der Fangruppe, die halt völlig unaggressiv sind, diese Fans.
Eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme.
Arbeitsplätze kosten in Saudi-Arabien gar nichts. Also an Ordnern mangelt es nicht. Es gab auch an der Formel-1-Strecke, weil du hattest ja dann so einen Weg, der die ganzen Blöcke verbunden hat. Das war so eine Straße. Und es gab alle 15 Meter einen Ordner, der den ganzen fucking Tag in der Sonne stand und nur dafür gesorgt hat, dass dass praktisch die Leute immer rechts gehen. Also dass die nicht kollidieren.
Wow.
Okay. Das war deren Job, das haben die den ganzen Tag gemacht und dann ab und zu sind wir auch mal extra links gegangen, damit die ein Erfolgserlebnis haben.
Geil, das ist gut. Ja, krass. Und dann habt ihr auch noch 5 Tore gesehen bei dem Spiel, das ist ja geil.
To be fair, wir haben nur 4 gesehen, wir sind ein bisschen früher gegangen, weil wir wollten das Uber bequem kriegen und es war so unfassbar heiß in diesem Stadion, da ging einfach kein Wind rein.
Boah.
Und es war die größte Challenge in dem Stadion, war wirklich einfach den Kreislauf oben zu halten, weil es war so schwül, die Luftfeuchtigkeit ist ja auch mega hoch da.
In Katar haben die ja so Riesenklimaanlagen in die Stadien.
Ich hoffe, dass sie das, also ich weiß nicht, wie die das für die WM in Saudi-Arabien dann machen wollen. Das Stadion soll angeblich auch, also wir haben da so ein paar Leute gefragt, soll angeblich auch eins von den Stadien werden für die WM. Mhm. Ich hoffe, dass sie sich dann auch irgendwas einfallen lassen, weil es ist unerträglich heiß gewesen.
Ja, die kollabieren dann ja regelmäßig die Fans.
Ja.
Ich meine, Personal kostet nichts, so 3000 Notärzte noch rein.
Ja, und Ersatzfans.
Auch genau, wenn der eine rausgetragen wird, kommt der nächste, ist mein Platz, danke.
Aber das war halt, also da waren schon echt viele Fans und man hat schon gemerkt, es gibt dann eine Fußballbegeisterung auch. Also
17.000 ist ja jetzt wirklich, also
ist nicht so mega viel, aber es gibt, glaube ich, auch noch einen zweiten Club, glaube ich, da.
Also, okay, dafür, dass es der Tabellenerste ist und das Stadion 60.000 fassen würde, ist es noch ausbaufähig, aber ich habe weniger erwartet.
Naja, ich glaube, Saudi-Arabien hat grundsätzlich auch eine höhere Fußballbegeisterung als Katar.
Ja, mit Sicherheit. Saudi-Arabien spielt schon seit,
Bei der WM 2002 dabei, genau, wo 8-0 da gewonnen haben. Ja, der,
ja. Hast du da auch mal jemanden dran erinnert?
Nee.
Deutschland, 8-0.
Ja. Ich glaube, die kann sich da nicht dran erinnern. Weiß ich nicht.
Ja, da gab es bei denen noch keine Liga, glaube ich.
Kann sein. Aber das war auch eine coole Experience und es war halt wirklich Wahnsinn, wie nett die alle waren. Und dann war da auch so ein Junge, der sich auch ultra gefreut hat, dass wir da zuschauen, aber er konnte leider, das war schlecht Englisch, dann hat er immer mit seinem Vater geredet und der Vater hat dann übersetzt und dann haben wir wieder.
Das ist cool.
Und die Ordner waren, also das ist halt auch das, so in Deutschland hast du immer diese Grumpy-Ordner, wo du das Gefühl hast, ich sage lieber nichts, weil jedes Wort, das ich sage, ist ein Wort zu viel. Yep. Und hier war das so, die haben noch, während die dich kontrolliert haben, die komplette Lebensgeschichte abgefragt und haben irgendwie von sich erzählt und haben so richtig gesagt, ja, und habt ihr noch Fragen oder so? Oder wollt ihr irgendwie, soll ich euch hinbringen?
Ach, schau, das ist. Das ist voll schön.
Und wir haben dann auch, als wir da alleine in dem Block saßen, weil auch da stand natürlich direkt davor ein Ordner. Und wir hatten erst 3 Tickets, das heißt, der Ordner stand direkt vor uns und wir haben dann die ganze Zeit mit dem Ordner gequatscht und haben irgendwie Späße gemacht, weil wir gesagt haben, kommen da noch andere Fans? Und dann, wahrscheinlich nicht. Und dann habe ich immer Jokes gemacht, dass ich der größte Etihad-Fan bin, den es gibt. Und er war halt natürlich Etihad-Fan, der Ordner, weil das ist ja sein Arbeitgeber.
Ja.
Und dann haben wir da irgendwie ein paar Späße gemacht, hatten eine sehr gute Zeit. Und insgesamt war es einfach ein cooles Erlebnis, das ist irgendwie ein spannendes Land.
Waren 17.000 Leute im Stadion, aber nur 10.000 Fans. 7.000 Ordner.
Ich weiß nicht, ob sie die Ordner mit eingerechnet haben. Vielleicht kommen sie so auf die 62.000.
Das sind aber Plätze, nicht. Also
ja, vielleicht haben sie, der Ordner hat auch einen Platz auf
ja, okay, Feld. Stimmt, die Ordnerplätze eingerechnet.
Und die Sicht im Stadion ist grauenhaft. Das ist wirklich, am Anfang dachte ich, spielen die hier Kleinfeld.
Hä, echt?
Weil wirklich, da ist so viel Kunstrasen nochmal drumherum um den Rasen. Ah, du sitzt safe 50 Meter weg vom. Also, wenn ich den Platz stürmen wollen würde, mir würde bis zum Platz die Puste ausgehen.
Okay, aber man muss ja auch in Relation setzen, dass bei dir jetzt ein Sonderfall
ist. Ist nicht so weit. Und es ist sehr heiß halt. Aber trotzdem.
Ja, genau, es ist auch sehr heiß.
Aber es ist schon nochmal ein gutes Stück bis zum Ding und du siehst grauenhaft. Also, praktisch nichts erkannt.
Ja, und dann siehst du auch noch relativ schlechten Fußball.
Das habe ich mir zwischendurch auch gedacht, dass sich die Frauenfußball-Bundesliga nicht verstecken muss vor der saudi-arabischen Pro League.
Ja.
Was die teilweise für Fehler gemacht haben, war absurd.
Ja, aber, ja.
Und dann hast du halt einen Benzema.
Ja.
Eine alte Version von einem Benzema, aber trotzdem noch eine ganz offensichtlich bessere Version als der Rest der Spieler vor Ort.
Und hat der so auch, also ist der rausgestochen?
Hat ein Tor geschossen und war auch sonst ganz klar.
Mhm.
Zu erkennen, dass er ein anderes Skill-Level hat als der Durchschnitt.
Ich glaube, beim Club von Ronaldo, da sind ja wirklich viele talentierte Spieler, da siehst du es auch.
Kann gut sein.
Also der hat ja schon auch ordentlich. Der hatte gute Kollegen, aber mussten sie erholen, das wäre ja nicht da.
Wahrscheinlich. Aber sind trotzdem nicht Tabellenerster.
Das ist richtig, ja.
Nee, aber das war meine Saudi Arabia Experience. Ich kann es empfehlen, glaube ich. Also wer. Vielleicht nicht im Sommer, ich würde es wahrscheinlich, also wenn man es nicht für Formel 1 macht, würde ich es im Winter machen.
Ich finde es so, wie du es jetzt auch so erzählt hast, das macht das Land so als wie so ein Wochenurlaub auch attraktiv.
Deswegen habe ich vorher nochmal den Disclaimer da gelassen.
Ja, natürlich, ich verstehe das auch und es ist auch gut, dass du es gesagt hast. Aber wenn jetzt kein Formel 1 ist, was macht man dann? Also eigentlich so ein Hotelurlaub musst du ja machen.
Ja, da ist zum Beispiel das Ding im Vergleich zu Dubai. Die sind halt gar nicht darauf ausgelegt, auf europäischen Tourismus. Das heißt, es war schon selten, dass wie unser Hotel hat einen Pool draußen, das ist schon relativ selten.
Mhm.
Die meisten Hotels haben Pools drin.
Ja.
Weil es macht keinen Sinn, warum willst du bei 40 Grad in der Sonne liegen?
Ja.
Das machen
dumme Europäer.
Das machen nur dumme Europäer, ja. Die meisten haben Pools drin. Und ansonsten ist es halt. Du kannst dir schon ein paar Sachen anschauen. Ich glaube, es gibt auch ein paar coole Sachen in der Nähe. Man muss ein bisschen schauen, da wo dieser Würfel ist zum Beispiel, da kommst du als Nicht-Moslem halt nicht hin. Auch in die Nähe kommst du eigentlich nicht. Es gibt extra so Straßen für Nicht-Moslems, die dich dann drum rumleiten.
Das wäre jetzt aber auch nicht mein Ziel.
Da. Nee, aber das wäre natürlich schon, also schon ein Highlight in der Region.
Ja,
das
Einzige.
Aber es ist schon auch eine Stadt und Gegend mit wahnsinnig viel Kultur. Also wir waren dann in dieser Altstadt und dann gab es auch so Museen, wo du gratis rein konntest.
Und Märkte auch?
Der Markt war auch crazy. Das war so in der Stadt praktisch drin, in so Gebäuden. Und das war aber so ganz klar strukturiert nach, hier sind einfach 18 Läden nur Schuhe.
Ah, krass.
Und dann gehst du einen Block weiter, hier sind 28 Läden nur Textilien und dann 14 Läden nur Gewürze, 20 Läden nur Goldsachen. Nice. Das war witzig, weil das so ganz strukturiert war, aber die Läden auch alle drin, damit es halt klimatisiert ist. Das Leben findet da kaum vor 20 Uhr statt und auf keinen Fall draußen.
Ja, ja. Irgendwie komisch. Ganz schön anders, ne?
Voll anders, aber spannend und die Leute wirklich unfassbar offen und nett.
Krass. Ja, ist doch schön. War dann wohl eine gute Experience, eine gute Idee, dahin zu reisen. Ja,
war sehr cool.
Coole Geschichte.
Würde ich wieder machen, mit einem Tribünenplatz.
Ja. Aber nee, also wirklich danke, dass du so alles detailliert geteilt hast und ich glaube, man kann sich darauf verlassen, auch, dass du es nicht irgendwie beschönigst oder sowas, weil ich glaube, du bist kritisch genug, um
ich glaube, die Experience ist schon beschönigt.
Also, ja, natürlich, haben wir ja auch gesagt, dass du siehst halt das, was du sehen sollst, oftmals auch. Und insgesamt ist aber, also klingt es für mich so, als wenn, ja, kann man sich mal angucken, theoretisch.
Ja, aber es gab keine Situation, wo man irgendwie eingeschränkt wurde aktiv, wo man sagt, okay, hier kannst du nicht hin, das darfst du nicht machen.
Ja, so fing deine Geschichte eigentlich an. Du durftest hier nicht vorbei, nach einer Stunde Suche in der
Sonne. Das stimmt, ja. Das war ein bisschen weird.
Aber das lag eher an dem Ort, ne?
Genau, da waren sie nicht so organisiert. Aber so, man hat nicht das Gefühl, hier ist strukturell irgendwie was, dass du, wie bei Nordkorea oder so, du darfst nur hier lang gehen und sobald du einmal links abbiegst, wirst du erschossen. Das Gefühl hatte man nie.
Weil man nur von Steinen getroffen wurde.
Kann passieren. Nee, sonst war es wirklich cool. Ich war überrascht, wie wirklich offen die Leute waren. Wir haben dann irgendwann festgestellt, dass wenn man sich die Uber Blacks bestellt, also die teuerste Uber-Kategorie, wo man dann dann kriegt man auch Taxifahrer, die Englisch können.
Ah, davor nicht?
Ja, das war eher schwierig. Okay. Oder die haben fast gar nicht mit einem gesprochen. Aber dann sind wir die gefahren, weil Uber kostet auch nichts.
Ja.
Dann hat man auch so ein bisschen was erfahren über das Land und so die Region. War cool. Ich glaube, es ist eine Erfahrung, die man mal mitnehmen kann, wenn man da Bock drauf hat. Ich weiß nicht, ob ich da leben wollen würde.
Wenn jetzt ein Leben ab 8 Uhr stattfindet oder den ganzen Tag,
Was halt wirklich, also,
zu heiß einfach.
Oder? Es war eigentlich von Tag 1 klar, wir kommen hier nicht gesund nach Hause. Das ist nicht möglich gewesen, weil der Wechsel zwischen den 37 Grad draußen und den 17 Grad, die es in jedem Raum hat mit Klimaanlage. Du steigst in Autos ein und normalerweise hast du ja so eine Klimaautomatik, da stellst du eine Temperatur ein, die du haben willst. In jedem Auto steht da einfach nur low. Das ist das, was du halt. Das Kälteste, was geht. Und so stellen die ihre Klimaanlagen ein und so ist es da auch an der Umgebungstemperatur. Das heißt, zwangsweise wirst du irgendwann krank, weil du halt voll geschwitzt, aufgeheizt in viel zu kalte Autos steigst und viel zu kalte Gebäude gehst.
Aber warum kennen die denn da keinen Mittelweg? Also ich finde, 17 Grad ist so oder so kalt.
Ist absurd.
Ich weiß auch bei uns nicht. Im Sommer viel zu kalt.
Ich check das auch nicht. Wir haben dann auch irgendwie auf dem Rückweg vom Stadion haben wir noch mit einem Polizisten gequatscht, den wir da getroffen haben, weil wir einfach nur gefragt haben, ob wir da vorne einen Uber holen können. Und der dann halt auch wissen wollte, wo kommt ihr denn her? Und dann haben wir gesehen, er ist aus Deutschland. Und er hat gesagt, er war in München vor einem halben Jahr oder so im Oktober. Und dann haben wir so ein bisschen gequatscht. Und dann hat er gesagt, ja, aber es war ja grauenhaft, das Wetter da. Ich konnte nicht schlafen. Ich konnte nicht rausgehen. Es war einfach nur kalt und ekelhaft. Und dann hat er gesagt, Alter, so geht's uns hier die ganze fucking Zeit nur andersrum. Und dann haben wir da noch ein bisschen gequatscht. Ich glaube, die sind einfach dran gewöhnt. Und dann irgendwann stellt sich das Immunsystem wahrscheinlich drauf ein.
Mit Sicherheit, ja. Ja, das ist einfach Training. Du siehst auch ein bisschen müde aus.
Ja. Das Einzige ist, für dich wäre es zum Beispiel nichts gewesen. Zumindest kulinarisch. Weil ich habe, glaube ich, in der Woche kein einziges Essen gehabt, das kein Fleisch drin hatte.
Ja, wo willst du auch? Du musst ja Gemüse irgendwo drin anbauen. Da kann ja nichts wachsen. Also
ja, also es gibt schon so Gemüsesachen, aber es ist immer Fleisch dabei. Mhm. Du hättest nur Pommes und Nachspeisen essen können eigentlich die ganze Woche.
Eigentlich voll gut. Nein, aber ja, ich weiß, also man muss bis zum, ups, mein Handy, naja, man muss bis zu einem gewissen Grad im Urlaub eh flexibel sein. So, willst du zu Hause, wir essen glutenfrei, weil ich gemerkt habe, das ist nicht vertrag, wir essen vegan, weil wir das wollen. Sobald ich im Urlaub bin, schmeiße ich diese Regeln über Bord, weicht es auf, dass ich dann einfach vegetarisch, alles was vegetarisch ist, kann ich auf einmal essen. Aber ich weiß halt, es hat für mich einfach unangenehme Konsequenzen und wenn, aber Fleisch würde ich trotzdem nicht essen. Also da hört es dann bei mir auf. Das sind meine Prinzipien, die da dann doch zu stark sind.
Und so ist bei mir anders, nur mit vegetarisch und dann Fleisch. Also ich in dem Fall ist, war auch mehr oder weniger alternativlos. Das einzige Vegetarische, was ich hatte, war eine Pizza Margherita irgendwann mal.
Ja.
Aber sonst, es hat alles Fleisch. Die Alternative wäre gewesen, nichts essen.
Das ist eher unattraktiv.
Man muss aber sagen, die Qualität des Essens war enorm hoch.
Mhm.
Also das war, wir waren so einem Restaurant, das war so fancy. Das war das krasseste Restaurant, was ich je gesehen habe. Du kommst da irgendwie rein. Es gibt erstmal so einen Warteraum, wo du dich anmelden musst und dann setzt du dich da erstmal hin, dann wirst du abgeholt. Und wir kamen da rein am ersten Tag und dachten, okay, es riecht schon so ultra krass nach so Gewürzen und so, eigentlich voll geil. Und dann werden wir abgeholt, werden so in den Raum geführt und du siehst, es ist so ganz fancy beleuchtet, so blau beleuchtet, so eher dunkel gehalten tatsächlich. Die Tische sind so ultra breit und riesig. Und überall sind so Brunnen und aus dem Brunnen dampft es so raus, also Luftfeuchtigkeitsdinger. und Pflanzen und es war wunderschön. Und dann werden wir um die Ecke geführt und es gab einen extra Raum für Ausländer. Aber.
Und da war es dann endhässlich.
Der war halt ganz hell, der war auch schön, aber der war halt ganz normal hell beleuchtet und, ja, die Portionen da waren krank. Es war so unfassbar viel Essen, was man da kriegt.
Also, ihr habt euch so ein High-Class-Restaurant extra rausgesucht, wo ihr mal hingehen wollt.
Es war witzigerweise direkt neben unserem Hotel.
Okay. Dann wäre jetzt aber meine Frage, in so einem Restaurant.
Jeder Sau, den wir auf das Restaurant angesprochen haben, kannte dieses Restaurant. Also es scheint eine Institution gewesen zu sein. Ja.
Aber da muss doch möglich sein, dass du sagst, hey, I'm vegetarian. Please surprise me. Und dann surprise, hier ist Fleisch drin.
Da habe ich auch die Pizza Margherita gegessen und die war wirklich eine gute Pizza Margherita. Es hätte bestimmt irgendwelche vegetarischen Optionen gegeben.
Ja.
Aber ich habe zumindest während den Formel-1-Rennen versucht, nichts auszuprobieren, essensmäßig,
ja,
weil ich meinen Magen irgendwie einigermaßen unter Kontrolle halten wollte. Und es war eh schon schwer mit der Umstellung auf kein Fleisch, auf Fleisch.
Mhm.
Hat auch schon seine Spuren hinterlassen.
In der Unterhose.
Nicht so direkt.
Aber passend zur Formel 1 nennt man das ja Bremsspuren.
Genau,
ja.
Nee, aber es war, man hat schon gemerkt, dass es nicht meine normale Ernährungsweise war. Und dann wollte ich da kein Risiko eingehen und dann habe ich auch irgendwann mal so ein paar Local-Sachen ausprobiert. Aber da hätte es mit Sicherheit auch vegetarische Optionen gegeben.
Ja, man kann sich schon irgendwie durchmogeln. Ich meine,
wenn man jetzt wirklich gewollt hätte, es wäre gegangen.
Genau. Demnächst bin ich ja auf Madeira und da ist auch ganz viel Fisch und so Meeresfrüchte und auch trotzdem Fleisch. Und es gibt laut Foren im Internet gibt es ein komplett veganes Restaurant in Madeira, also in Funchal. Und eins für eine ganze Insel, wo 400.000 Leute leben, ist echt sau wenig.
Machen zweites auch.
Den Gedanken hatte ich jetzt auch schon. Was halt wirklich traumhaft wäre, so ein eigenes kleines Bed and Breakfast,
ja,
mit Restaurant, kleine Karte, alles von Hand selber gekocht, im eigenen Garten angebaut. Alter, das wäre so ein Traum. Ja, lass das mal die Folge zumachen. Mit so einer schönen Vorstellung gehe ich gerne aus der Folge raus. Wir wollten eigentlich eine knackige Stunde machen, jetzt noch ein bisschen Musik machen, wenn ich schon überraschenderweise hier bin.
Ja.
Und jetzt haben wir uns verquatscht.
Ja, es gab viel zu berichten.
Aber ich fand's geil. Also für mich war das die beste Folge jemals, weil ich sitze hier bequem. Ich sehe dich während der Folge. Es gab viel zu erzählen. Und ich hoffe, dass euch allen da draußen, ich habe auch zwischendrin vergessen, dass wir Podcast machen, so, das ist cool, sowas, das macht Spaß. Und ich hoffe, dass euch das allen genauso viel Spaß gemacht hat wie mir die Folge und dass es unterhaltsam war und dass ihr auch die nächsten schlechteren Folgen wieder einschaltet.
Das wäre super. Ja, ich hoffe, dass es irgendjemand interessiert hat, ansonsten trotzdem durchgehalten hat.
Naja, aber doch, gerade auch so Nischenthemen, wenn das dich nicht interessiert, dann ist doch schön, dass man das mal mitbekommt, weil du würdest es ja nicht aktiv. So, ich meine, Wir haben ja jetzt nicht über, keine Ahnung, Abtreibung in Rumänien gesprochen oder so. Sowas, was Arte, wo eine Arte-Doku entsteht. Sondern das ist ja schon was, was ein bisschen allgemeineres Interesse, stimmt, irgendwie, ja, von allgemeinem Interesse
ist. Vor allem kommt es ja nochmal hoch, denn die übernächste WM ist in Saudi-Arabien.
Genau, und da habt ihr jetzt schon ein bisschen Vorwissen und könnt auch quasi ein bisschen so eine Entwicklung dann mit beobachten vielleicht.
Ja.
Genau, also ja, danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören. Schaltet auch nächste Woche wieder ein und wir haben euch alle ganz, ganz, ganz doll lieb und hört uns dann bald wieder.
Super, machen wir so. Gleichfalls. Tschüss. Ja,
gleichfalls. Tschüss.